2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, Dienstag, 1. August 2023. Wir eröffnen hier die neue Saison. Es ist die 96. Folge des Millern-Ton und wir sitzen hier fast schon ein bisschen einsam, nämlich nur zu dritt. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Wir wollten eigentlich eine große Saisoneröffnungsfeier natürlich wieder mit Live-Publikum machen. Das passte terminlich aber gar nicht. Und als wir dann einen Termin hatten, eine Person nach der anderen abgesagt. Wer war denn der Erste? Justus natürlich mal wieder im Urlaub, wie so oft. Johnny, Training von der zweiten Herren vom TuS. Habe ich vergessen, wie der Dorfverein heißt?
Tiste, zweite Herren.
Auch
schöne
das.
Grüße.
Debbie wollte später kommen, muss aber jetzt arbeiten und kommt deswegen gar nicht. Und Sebastian musste auch kurzfristig absagen. Das heißt, ihr müsst hier mit uns dreien vorlieb nehmen. Mein Name ist Mike. Ich freue mich natürlich umso mehr, dass ich hier nicht allein sitze, sondern zwei auch noch unfassbar kompetente Gäste habe. Zu meiner Linken, Sven.
Ja, moin. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. In dieser zugegebenermaßen nicht sonderlich diversen Runde. Aber da bleibt mehr Platz für uns.
Es bleibt vor allem mehr Platz für dein Kicker-Sonderheft, das hier auf
dem Tisch. Da kommen wir noch drauf, Meine Güte.
Was? Seit 1986 jede Ausgabe gekauft.
Fantastisch. Eingerahmt und an die Wand gehängt. Ja, ihm gegenüber Tim.
Ja, moin. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin und dass ich nicht der Erste war, der abgesagt hat. Weil das ist ja sonst mein Move, mein Signature-Move.
Mein USP, genau. Ja, so sitzen wir also hier zu dritt und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt hier mit euch in die neue Saison starten können und natürlich auch schon so ein bisschen befreit aufatmen können, weil der erste Spieltag ist schon rum und wir haben schon 3 Punkte. Hätte schlechter laufen können. Damit, was machen wir denn heute? Wir werden bewerten und einschätzen, wie denn die Transferperiode für den FC St. Pauli lief. Wir werden uns mit der zweiten Liga nach dem ersten Spieltag beschäftigen, also kurz mal zurückschauen, weil das wurde in der Vergangenheit dann doch häufiger mal gewünscht, dass wir uns auch um das Sportliche quasi rückblickend nochmal kümmern, auch wenn wir natürlich mit dem VDS-NDS-Team das ein bisschen bereits intern outgesourced haben. Und das bietet sich jetzt einfach nach dem ersten Spieltag mal an. Und dann werden wir selbstverständlich unsere unfassbar beliebte Saisonprognose abgeben und uns drei blamieren, wenn wir dann am Saisonende zurückblicken. Wir haben aber zum Glück tatsächlich auch von allen anderen 5 Tipps bekommen und können die damit mit ins Verderben ziehen. Schauen wir mal.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich heute 6 richtige habe. Das erste Mal in den letzten Jahren. Diesmal ist es fast zu einfach.
Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Na gut.
Ich auch.
Wir sitzen hier wieder in der Levi's Music School. Ich hoffe, ihr könnt es an der hoffentlich guten Soundqualität erahnen und hören. Und wir beginnen damit, dass wir uns einmal dazu äußern, wie denn die Transferphase so lief. Wir haben insgesamt, also wir verzichten einfach mal darauf zu erwähnen, wer alles gegangen ist. Das interessiert dann ja eh keinen mehr, ne? Spieler kommen, Trainer gehen. Aber wir werden uns mit den Neuverpflichtungen beschäftigen und Stand heute sind das 4 Stück. Ich fange alphabetisch an. Ist auch egal, ob ich Vor- oder Nachnamen mache. Andreas Albers.
Herzlich willkommen am Millern-Tor, Andreas.
Absolut.
Gut, danach. wer möchte denn sich dazu mal äußern?
Ich habe mich dazu ja schon mal geäußert, als ich jetzt in der Sommerpause ein wenig zu viel Zeit hatte und dachte, ich spiele mal ein bisschen Scout und schau mal, welche Spieler der FC St. Pauli verpflichten könnte. Und da habe ich mal so die Stürmer der zweiten Liga mir angeschaut und überlegt, wer könnte denn da kommen. Da habe ich die Worte gewählt zu Andreas Albers, geiler Transfer vor 5 Jahren. Andreas Albers ist, guck mal in dein Kicker-Sonderheft, 33 inzwischen.
Oh, hier steht ja nur das Geburtsdatum,
ja, warte mal
kurz. 1990, das ist relativ einfach. Er wird jetzt demnächst 33.
Er wird
im nächsten Frühjahr 33.
Wird im nächsten Frühjahr 33.
Das kann nicht sein, wenn er 90 geboren ist, wird er im nächsten Frühjahr entweder nicht Geburtstag haben oder schon 34.
Wir fangen einfach nochmal neu an.
Das ist nicht 21. Moin, 22.
Dies ist der Miller.
Ja, guck mal, da hilft auch das Kicker-Sonderheft nicht.
Ja, wir machen gleich noch einen kleinen Werbejingle, dann könnt ihr vielleicht erahnen, warum das hier so feuchtfröhlich ist.
Genau, aber Andreas Albers, hatte ich gesagt, geiler Transfer vor 5 Jahren. Muss auch gestehen, dass ich jetzt so nach den Testspielen und nach dem ersten Spiel auch noch nicht so ganz abgerückt bin von der These. Also da habe ich sehr stark die Hoffnung, dass sich das alles noch ein bisschen einspielt. Vom Grunde, vom Skillset her, das, was der FC St. Pauli braucht, da auf der Mittelstürmerposition, passt er eigentlich ziemlich gut. Also ist sehr kopfballstarker Spieler, auch ein Spieler, der gar nicht... oder ich sag mal so, mit dem Ball am Fuß auch was machen kann, mit den Mitspielern gut als Wandspieler ist, auch das ein oder andere, ja, den ein oder anderen, die eine oder andere Kombination mitspielen kann. Gegen Kaiserslautern und aber auch in den Testspielen zuvor fand ich so ein bisschen auffällig, dass er Geschwindigkeit, dass man da vielleicht ein bisschen Abstriche machen muss, wenn man vorher mit Lukas Daschner zu tun hatte. Genau, deswegen auf jeden Fall ein spannender Transfer, bei dem ich sagen würde, der passt, wie gesagt, ganz gut in dieses Anforderungsprofil, was man eben braucht, mit wenn man nur mit einer Spitze spielt. Aber so richtig überzeugt bin ich davon noch nicht.
Tja, Sven.
Ich bin ja, was das Sportliche beim FC St. Pauli angeht, eher auch tendenziell Berufsskeptiker. Deswegen, ich habe auch erstmal geschluckt, als der Transfer bekannt gegeben wurde. Habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt oder habe sie auch immer noch, dass Andreas Albers vielleicht tatsächlich der Spieler ist, der halt eben in dieser Saison genau auf diese Position passt, weil die Mannschaft halt auch ohne herausragende Einzelspieler als Kollektiv super gut funktioniert und er genau den Spielertyp verkörpern sollte, der uns letzte Saison in einigen Situationen gefehlt hat. Und da bin ich halt guter Hoffnung, dass sich die sportliche Leitung bei dem Transfer dabei vernünftige Gedanken gemacht hat und hoffentlich auch zu einem guten Schluss gekommen ist. Ich finde jetzt beim ersten Spiel in Kaiserslautern, wenn wir da schon mal ganz kurz drauf gucken, hat man gesehen, er ist auf jeden Fall kein Spieler, der für Kontersituationen geeignet ist. Also das funktioniert offensichtlich nur, wenn wir das Spiel machen und ihn hoffentlich auch mehr einbeziehen, als das jetzt in Kaiserslautern der Fall ist. Aber das mag ja hoffentlich noch kommen.
Ja, man hat ja im Kader auch einen ganz ähnlichen Spielertypen, ne? Also mit Maurides, klar, der hat noch ein paar andere Skills dabei, aber so was Kopfballstärke angeht und was auch die Körperlichkeit angeht, da ist Maurides ja schon ähnlich. Und was ich mich gefragt habe, als Andreas Albers verpflichtet wurde, ist das jetzt, sind die auf einem Level? Ist Andreas Albers vielleicht das, was man in der Kaderplanung vielleicht als Backup von Maurides einplant, wenn der wieder fit ist, plant man es vielleicht andersrum, plant man vielleicht ja noch mehr auf der Position zu machen. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob man, wie man ja vielleicht dem Spieler selber den Transfer auch verkauft hat, ne? Also wie man mit ihm plant und ob das jetzt wirklich der Spieler ist, mit dem man nicht nur in die Saison starten möchte, sondern mit dem man auch plant, dass er, wenn bei vollständiger Fitness und wenn das so aufgeht wie geplant, dass er eben auch die Saison durchspielt? Oder ist das eigentlich vielleicht sogar jemand, bei dem man sagt, ja, wenn Maurides wieder fit ist, dann wird das ja mindestens ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden oder man vermutet, dass Maurides das übernehmen kann komplett. So, kann ja auch sein. Halte ich auch für ein bisschen gewagt, weil da hat man eine super gute Halbzeit in Magdeburg von Maurides gehabt und sonst hat man ja in der Liga gar nicht so viel gesehen. Aber ich meine, was man da, hat halt nicht die Einblicke, wie da in der Kaderplanung gearbeitet wird, wie mit den beiden geplant wird. Weil Maurides, der ist jetzt auch schon ein halbes Jahr raus, glaube ich. Aber das finde ich halt auch nochmal spannend, wenn der tatsächlich zurückkommt und fit ist. Das dauert mit Sicherheit leider noch ganz schön lange, aber wie dann sich die Situation da vorne entwickelt.
Zumal Maurides ja, glaube ich, in der abgelaufenen Saison kein Startspieler war. Oder hat er von Anfang an mal gespielt? Nee, Tim? Genau. Und das war das, was mich jetzt so ein bisschen überrascht hat am ersten Spieltag, dass Albers gleich in der Startelf auftaucht. Weil ich hätte gedacht, er ist dann eher so ein Situationsspieler, den man irgendwie bringt, wenn Plan A nicht funktioniert, also ein Plan B-Spieler. Da war ich überrascht und so richtig gut hat es auch erstmal noch nicht funktioniert. Aber ich habe immer noch großes Vertrauen aufgrund der abgelaufenen Rückrunde, dass die sportliche Leitung im Moment einen Plan hat, der grundsätzlich gut ist und dass der auch mittelfristig aufgehen wird.
Können wir zu 100% ausschließen, dass Maurides und Albers gemeinsam in einer Startformation stehen?
Ja, Es sei denn, also es ist wie gesagt so Endphasenverhalten oder so, ne? Du liegst 0-1 hinten.
Ja, Startelf.
Also, ja, aber kann ja auch sein, dass man von Anfang an sagt, komm, ist jetzt Endphasenverhalten, scheißegal. Dann, also.
90 Minuten Brechstange. Okay, ich musste gerade so ein bisschen tatsächlich, ja, lachen ist gemein, aber Mauridis ist jetzt schon ein halbes Jahr raus. Hättest du auch sagen können, der ist erst ein halbes Jahr da.
Dezember. Dezember letztes
Jahr. Ja, weil Punktspielstart und so, ne? Also es ist schon hart. Also der hat dieses eine Spiel in Magdeburg und ansonsten.
Ja, ein halbes Jahr ist er nicht raus. Er war ja Ende Februar in Magdeburg, glaube ich, ne?
Ja, jetzt ist Anfang August.
Magdeburg mit langen Haaren.
Magdeburg.
Burg. Entschuldigung. Aber wer die Diskussion vertiefen möchte, darf das in der Folge 95 nochmal tun. Gehen wir vielleicht schnell weiter und bleiben in der Offensive. Danel Sinani. Ganz wichtig, kein I im Vornamen.
Dafür zwei im Nachnamen.
Das ist korrekt. Wo ist der hergekommen? Lies mal seine Station aus dem Kicker-Sonderheft
vor. Wirklich, bitte. Das dauert ein bisschen länger, aber wir haben Zeit. Er hat angefangen 2006 im FC Differdange 03. Ist dann zum RFC Union gewechselt, dann zu F91 Du Lelange gegangen. Dann ging es auf die Insel zu Norwich City, danach nach Belgien zu Waasland Beveren. Oh Gott, ist es Belgien? Ich hoffe ja, ne? Ja. Ja, alles klar. Vielen Dank, ihr Hopper-Experten. Dann ging es nach Huddersfield Town, dann wieder zurück zu Norwich City und gekommen ist er jetzt in diesem Sommer von Wigan Athletic.
Genau, gehört aber, glaube ich, jetzt immer noch Norwich, ne? Wenn ich das richtig habe. Ich glaube, an Wigan war er auch nur ausgeliehen.
Genau, ja, der war Leihspieler.
Er und Albers in der Startformation geht offensichtlich, weil der spielt ja woanders, nämlich?
Ja, genau, ist ein Außenspieler. So wird das mit Sicherheit auch geplant sein, wobei er auch, zumindest hat er das auch gespielt, auch in der zentralen Offensivposition spielen kann. Nach all dem, was ich gesehen habe, ich habe dann, als die Verpflichtung kam, habe ich ja doch sehr intensiv ein Videoscouting betrieben und dann hat man in den Testspielen ja auch ein bisschen was von ihm sehen können. Ist er doch schon ein relativ klarer Außenspieler. Also ist technisch enorm stark, also auch recht kreativ. Sehr kann auf jeden Fall das 1 gegen 1 ist auf jeden Fall eine seiner Stärken, Flankenstärke auch vorhanden. Sehr, sehr, sehr stark bei Standards. Da kann man sich, glaube ich, noch drauf freuen und da habe ich mich ein bisschen gewundert. Der war ja verletzt zwischendurch. Da hatte ich gedacht, dass Sinani durchaus noch ein bisschen näher an der Startelf kratzen könnte zum Saisonstart, als das dann letztendlich getan hat. Keine Ahnung, ob da, der war ja, glaube ich, eine Woche raus im Trainingslager oder so. Da hat er ein bisschen reduzierter trainiert. Ob das irgendwie eine Rolle spielte oder ob er dann, weil er später eingestiegen ist, da noch was aufholen muss. Wird er wahrscheinlich sowieso mit Sicherheit, was so Taktik und System angeht. Aber das ist auf jeden Fall schon ein Spieler, bei dem man sagen muss, wenn du den auf der Bank hast, dann hast du da, dann ist das echt richtig Qualität, die auf der Bank ist. Also der ist schon, den schätze ich ziemlich hoch ein. Also das ist schon bemerkenswert, wie sich die Position der offensiven Außenbahnspieler entwickelt hat bei St. Pauli. Ich meine, bevor Elias Saad verpflichtet wurde, gab es einfach diesen Spielertypen nicht. Und jetzt hast du auf einmal mit Sinani, mit Afolayan und mit Saad hast du drei Spieler aus der Kategorie, wo ich eigentlich schätzen will, wenn die wirklich fit sind, dann gehören die eigentlich alle in der zweiten Liga, in der zweiten Bundesliga in die Startelf ihrer Teams. Funktioniert aber nicht, weil es halt nur diese zwei Positionen gibt im System, vom was St. Pauli spielt. Und deswegen auch dieser leichte Spin in Richtung, gerade wenn so Hartl die falsche Neun jetzt spielt, das könnte vielleicht Sinani auch machen. So falsche Neun spielen, auch mal ein bisschen zentraler. Afolayan hat das ja auch gemacht, der hat ja auch ein bisschen zentraler mal gespielt, den sehe ich dann aber doch viel, viel klarer auf der Außenbahn als Sinani. Ich würde aber auch sagen, Sinani ist stärker auf der Außenbahn als im Zentrum, aber trotzdem, diese drei Spieler, das ist schon bemerkenswert. Und dann hat man ja noch Conor Metcalf da mit drin, also diese offensive Außenposition, das ist schon ein echtes Prunkstück geworden.
Aber schnell wie der Wind ist er nicht, oder? Was war da los, kurz vor Schluss in Kaiserslautern, das Laufduell mit Ache? Also entweder hing ihm noch die Verletzung in den Knochen oder Ache ist tatsächlich so schnell, wie ich selten gesehen habe. Also der hat ihm ja irgendwie auf 30 Meter 10 abgenommen, als er Richtung Tor gezogen ist.
Ja, also ich glaube, Ache ist, also was heißt ich glaube, Ragnar Ache ist einfach wahnsinnig schnell. Ich glaube, der war, das ist ja bei Bundesliga.de, kriegt man ja auch immer den Topspeed. Ich würde mal vermuten, dass Ragnar Ache das in dem Moment den Topspeed auch rausgeholt hat, weil er da ja voll ins Laufen gekommen ist. Und der war mit 2 km/h Abstand der schnellste Spieler der Partie, glaube ich. Also der hat schon echt Tempo drauf. Dann ist ja vom Laufweg her so, wenn man sich an die Situation erinnert, Sinani bekommt den Ball auf der rechten Seite, hat ziemlich viel Raum und zieht dann so ein bisschen in die Mitte, ne? Also kreuzt so ein bisschen wie ein Ragnar Ache, der ist einfach gerade durchgesprintet. Das heißt, da kannst du ja, gewinnst du ja auch schon ein paar Meter und dann, naja, mit Ball am Fuß, ja, weiß ich nicht. Also ich würde das noch nicht von Tempodefizit sprechen bei Sinani, okay, wenn es im Laufduell mit Ache geht.
Weißt du denn noch, wie schnell die Geschwindigkeit von Ache denn war, außer dass er 2 km/h schneller war?
Ja, 34,4 oder so. Und der schnellste St. Pauli-Spieler war Dapu mit 32 irgendwas. 32 irgendwas ist aber nicht viel, ne? Also das ist, also doch, es ist sehr viel, also viel mehr, als ich jemals gelaufen bin in meinem ganzen Leben.
Du stellst dein Licht auch immer unter den Scheffel.
Aber ja, genau, also das...
Kleiner Sidestep, ich habe nämlich eine neue Schiedsrichteruhr und die hat GPS. Und jetzt konnte ich das noch nicht in voller Pracht genießen am Wochenende bei meinem Einsatz. Ich war nur an der Linie und da misst sie dann natürlich auch die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und deswegen kann ich sagen, ich bin auch 2 km/h gelaufen, allerdings als Durchschnittsgeschwindigkeit über das gesamte Spiel. Weil als Assistent stehst du natürlich auch viel rum. Aber mein Spitzenspeed, wenn der denn von der Uhr richtig gemessen wird, war bei 18.
Wow.
Sauber. Die Spieler sind bestimmt begeistert, wenn du die ganze Zeit auf deine Uhr guckst während des Spiels.
Ja, ich kann auch Sky gucken und so, das ist super.
Ja, 18
km/h. 18 km/h.
Das ja. Ist ja. Mhm.
Durchschnittsgeschwindigkeit in dem einen, in dem Laufverhalten war aber immerhin 12. Also das ist. Das ist nur die 2 km/h war über die gesamte 90 Minuten. Das ja, ist halt nicht so laufintensiv, so ein Assistentenjob.
Das ist schon ein hohes Kreisliganiveau.
Es war tatsächlich Verbandsliga sogar, ja.
Ich meine die Geschwindigkeit.
Ja, schon klar. Ja, gut. Okay, wir wollen ja zurück zum Thema kommen. Das heißt aber, du hast ja auch in der in dem Ankündigungsartikel, in dem Spielerprofil, hast du ja auch ihn schon relativ deutlich in die Startelf geschrieben. Kann man das so sagen?
Deutlich in die Startelf geschrieben?
Also in deiner Erwartungshaltung war das schon der Unterschiedsspieler.
Ja, also sage ich ja auch. Das ist.
Du hast das versprochen.
Also das ist auf jeden Fall auch, deswegen habe ich das gesagt, ne? Diese 3, Saad, Afolayan und Sinani, das sind 3 Spieler, die eigentlich in jedem Zweitligateam in die Startelf gehören. Gut, beim HSV muss man vielleicht ein bisschen so einen kleinen Abstrich machen, aber naja.
Afolayan kann ja links wie rechts. Sinani eher nur rechts oder kann er auch links?
Ja, ich glaube, das ging ja auch beides. Hat er auch schon beides gespielt, ne?
Okay. Also, na gut. Dann können wir ja noch sehr gespannt sein. Jetzt hat er ja eine Woche Trainingszeit, um vielleicht den Gap zur Startposition zu schließen.
Ich finde es, vor dem Hintergrund finde ich das enorm spannend, dass es Conor Metcalf war, der gestartet hat und nicht Dapo.
Ja.
Und es war Fabian Hürzeler, hat nach dem Spiel gesagt, ja, das ist eine neue Situation für Dapo, da muss er sich ranhalten. Conor Metcalf und Elias Saad, den kann man, glaube ich, ausklammern, weil der einfach zu gut geworden ist. Also der hat echt jetzt Kredit, glaube ich, erstmal. Aber Conor Metcalf hat gut trainiert und so. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also ich glaube, dass da auch so ein bisschen, ja, da könnte man, oder ich sag mal so, in diese Worte, die Fabian Hürzeler gewählt hat, kann man auch so ein bisschen reininterpretieren, dass dann vielleicht auch so in Sachen Erwartungshaltung auch an sich selbst oder auch was so das Standing im Team angeht und vielleicht so Trainingsleistung, dass man da vielleicht nicht so, also zufriedener mit Conor Metcalf war. So könnte man das, glaube ich, vorsichtig formulieren.
Aber Dapo war auch angeschlagen in der Woche vorher. Also er kam erst in der Woche zurück.
Genau, aber Fabian Hürzeler hat dann nach dem Spiel hat er davon gar nicht gesprochen. Also da ging es nicht um, der war angeschlagen, sondern da ging es eher um Conor Metcalf hat sehr, sehr gute Vorbereitungsleistungen gezeigt. So in der Richtung.
Nun denn, gehen wir in die Defensive zu dem Spieler mit dem besten Namen für einen norddeutschen Verteidiger, Hauke Finn Wahl. Fantastisch. Was für ein Spaß müssen die Eltern gehabt haben. Sven, liest doch die Station mal vor.
Oh Gott, das dauert auch lange, ne? Witzhaver SV, aber wirklich tatsächlich hier von der Küste weg, ne? Oder? Oh Gott, meine Geografiekenntnisse sind...
Bei Trittau.
Ist ja.
Bizarre bei Trittau.
Ja, okay, Entschuldigung. Also, genau, dann ist er zum TSV Trittau gegangen, hätte man drauf kommen können. Die nächste Station war Eintracht Schwerin, dann ging es über Dynamo Dresden und Holstein Kiel zum SC Paderborn. Von da ist er nach Ingolstadt gegangen, dann war in Heidenheim für kurze Zeit, ein halbes Jahr nur, dann zurück nach Ingolstadt und dann seit 2018 war er wieder bei Holstein Kiel.
Und hat dort mächtig Eindruck hinterlassen in den letzten Jahren, bis er dann gegen uns ein Eigentor gemacht hat. Ja, und dann spielt er auch nicht mal. Was ist da los, Tim?
Tja, also die Position ist einfach wahnsinnig gut besetzt. Ne? Also momentan hast du auf der, wenn du so Sechs und Innenverteidigung zusammenpackst, dann hast du da Erik Smith, Jakob Medic, du hast David Nemeth, der wieder fit ist, Karol Metz, der dabei ist, du hast Hauke Wahl, das sind ja allein schon fünf Spieler, dann habe ich Adam Sigala, der ist ja, war ja jetzt raus, den habe ich noch gar nicht mitgezählt, Afisa Remo für die Sechserposition habe ich auch noch nicht mitgezählt, aber das sind halt schon, das sind für drei Positionen, sind das fünf Leute, die jetzt gerade fit waren, oder mit Aremu sogar sechs Leute, die fit waren und auch im Kader waren, das ist einfach eng. Und so, also wenn du die Rückrunde betrachtest und auch die Leistung und auch die defensive Stabilität, die der FC St. Pauli hatte, warum solltest du das Trio Medic, Smith, Metz, was solltest du daran ändern? Also warum solltest du da was dran verändern, wenn das doch so gut läuft? Und jetzt gegen Kaiserslautern lief es ja auch nicht schlecht, außer dass man vielleicht sagen kann, so ja gut, bei Medic und Metz, da ist vielleicht gerade so, was Spielaufbau angeht, könnte da vielleicht noch ein bisschen was kommen. Das ist tatsächlich so, dass das Eingangstor, das große für Hauke Wahl, das ist seine Stärke, Spielaufbau. Deswegen kommt er ja auch auf der Sechserposition teilweise zum Einsatz. Und das hat er auch in der Saisonvorbereitung, hat Fabian Hürzeler das in der Presserunde auch relativ klar gesagt, dass sie Hauke Wahl für beide Positionen aussehen. Also sowohl Innenverteidigung als auch Sechserposition. Und ja, das ist schon auch wieder ein Spieler, der eigentlich so klassisches Startelf-Potenzial hat, da auch eigentlich reingehört und der hier auf jeden Fall echt jetzt einen massiven Konkurrenzkampf hat. Aber ich meine, die Wechsel zeigen ja auch, wenn dann gewechselt wird, da kommt ein Stürmer wie Andres Albers, geht raus und Hauke Wahl kommt und dann wird ja so, man kann es ja auch so sehen, dass für Hauke Wahl sich das personell dann umstellt, dass Marcel Hartl nach vorne geht, damit Hauke Wahl da seinen Platz findet im Team, dass er sozusagen der Einwechselspieler Nummer 1 ist in dem ganzen System, um den das dann auch rumgebaut wird. Also das von dem kann man, glaube ich, noch viel erwarten und gerade so in schwierigeren Phasen, gerade wenn man sehr, sehr, sehr viel Ballbesitz hat und da gerade auch Lösung braucht im initialen Aufbauspiel, dann ist Hauke Wahl die erste Wahl, würde ich sagen.
Aber Tim, ist Hauke Wahl dann nicht tatsächlich eher ein Backup für Erik Smith? Also hat er...
Ich habe ja gedacht, als Hauke Wahl verpflichtet wurde, habe ich im ersten Moment, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich gedacht, scheiße, Erik Smith wechselt. Weil ich dachte, das ist der Vorbau, der da geleistet wird für den Wechsel von Erik Smith. Da habe ich nämlich genau, das ist nicht genau das, dass die Stärken von Hauke Wahl sind die Stärken von Erik Smith.
Richtig, genau. Und ich glaube, Erik Smith ist ja letztendlich auch kein klassischer Innenverteidiger. Deswegen kannst du das sagen, hat Hauke Wahl in Kiel auch mal so eine klassische Innenverteidiger-Position in der Viererkette eingenommen?
Ja, ja, genau.
Oder ist er tatsächlich immer der mittlere Aufbauspieler gewesen?
Nee. Der hat ganz klassisch vier Innenverteidiger gespielt, wobei klassischer Innenverteidiger bei Holstein Kiel unter Tim Walter hatte er sozusagen seine Prime-Zeit in Kiel. Da war der klassische Innenverteidiger, der auflösende, dass er ständig seine Position aufgelöst hat und auf einmal da kurz vor der gegnerischen Strafraumkante positioniert war und so. Ne? Also ein sehr Lauf- und vor allem spielfreudiger Spieler, der da doch sehr viel bewegen kann und mit initialen Pässen auch sehr viel auflösen kann. Er hat aber diese Sechserposition, die hat er bei anderen Teams auch gespielt. Also auch bei Kiel hat er das gespielt. Auch am Ende bei Kiel hat er teilweise auf der Sechs gespielt. Ne? Also der hat sowohl das eine als auch das andere gespielt. Also die Statistik sagt das zumindest relativ klar, dass Hauke Wahl auf jeden Fall, wenn man den vergleicht mit Jakob Medic und Karol Metz, dass er da auf jeden Fall Defizite im Zweikämpfen hat, im Kopfballspiel, also in den direkten Duellen. Was nicht heißt, dass er schlecht ist in der Verteidigungsarbeit, weil das holt er dann teilweise, holt er das über Antizipation raus, also über gutes Stellungsspiel, dass er da Bälle vorher sieht, ablaufen kann, wo andere Spieler in direkte Duelle gehen müssen, die er dann vorher gar nicht entstehen lässt, aber
Das heißt aber, sein Platz in der Startelf würde jetzt in nächster Zeit führen,
tatsächlich über einen Ausfall von Erik Smit oder eine andere Positionierung von Erik Smit. Weil wenn er jetzt auf der klassischen Innenverteidigerposition für Nemec zum Beispiel zum Einsatz kommen würde, dann wäre ja, dann wäre er Nemec beleidigt.
David Nemec wäre beleidigt.
Oder? Ist der nicht der Nachrücker? Wäre der nicht der?
Ja, klar, das ist sowieso interessant, was auf dieser Innenverteidigerposition passiert, weil wir haben im Grunde zwei Bereiche im Kader gerade, die massiv gut besetzt sind. Das sind einmal die offensiven Außen und dann ist diese Innenverteidiger-Sechser-Position, wo einfach Spieler sind, bei denen du sagst, die spielen bei, lass es nicht alle sein, aber bei 15 von 18 Zweitligisten sind das alles Startelf-Spieler, nur aktuell beim FC St. Pauli halt nicht, weil das so krass konzentriert ist auf diesen Positionen. Und da gehört eben Hauke Wahl, also diese 5 Spieler auf 3 Positionen, die gehören dazu. Das sind alles Spieler, die in die Startelf gehören eigentlich. Und das ist für Hauke Wahl ganz sicher auch eine total neue Situation, weil der ja jetzt bei Holstein Kiel war der ja absolut gesetzt und hat der hatte ja pfeiferisches Drüsenfieber, ich glaube schon in der vorletzten Saison gehabt und ist dann auch lange raus gewesen und hat aber davor hat er ja über, ich glaube 3 Jahre lang nur ein Spiel verpasst und das aufgrund einer Gelbsperre oder einer Gelb-Rot-Sperre, also auch jemand, der sehr nicht besonders verletzungsanfällig ist, was übrigens alle Neuzugänge gemeinsam haben, dass die nicht sonderlich verletzungsanfällig sind. Und das ist für den bestimmt noch eine ziemlich neue Situation, dass er jetzt auf einmal, er ist fit und dann ist das erste Spiel und er sitzt auf der Bank. So, und das ist, glaube ich, schon spannend.
Ja, super. Also Abwehr hätte 5 Bälle von Max Merkel in der Bild-Zeitung früher bekommen.
Ich war so stolz auf dich, dass du das Kicker-Sonderheft mit hast und jetzt reißt du hier alles ein, ey. Aber du als ehemaliger Torwart, eine Innenverteidigung mit Medic, Nemec, Wahl vor dir, brauchst du dich bei Ecken nicht mehr mit einschalten.
Das ist ja wie Urlaub. Ja, den hätten wir Bene behalten können.
Das müssen wir rausschneiden, glaube ich. Nein. Komme ich denn da jetzt wieder zurück in die Spur?
Ist ja auch keine Live-Sendung.
Was wollte ich? Ich hatte mir so eine schöne Überleitung überlegt und die hast du jetzt komplett zerstört.
Du warst beim Torwart.
Ja, ich war beim Torwart.
Torwart macht Urlaub. Du fährst in Urlaub demnächst.
Ich fahre demnächst in Urlaub, ja. Und die Frage ist, ob denn alle Spieler, die jetzt eben aufgezählt wurden in der Verteidigung, dann noch bei uns sind, wenn ich im Urlaub bin. Sprich, im Blog ignorieren wir ja ebenso wie auf Social Media sämtliche Transfergerüchte.
Aber im Podcast
Aber nicht. Im Podcast, weil uns ja hier keiner zuhört, können wir einfach mal frei von der Leber weg reden. Ich glaube, Medic wird diese Transferphase nicht bei uns beenden. So.
Mike, das finde ich sehr, sehr schön, dass du dich meiner Meinung aus der letzten Sendung anschließt.
Hast jetzt. Du das da schon gesagt?
Ja, da habe ich das schon gesagt. Auf jeden Fall dafür. Für gute Innenverteidiger ist absolut ein Markt da. Und er hat noch ein Jahr Vertragslaufzeit mutmaßlich. Und er wollte letztes Jahr schon gerne in die erste Liga. Ich glaube, das wird er auch machen. Und es wäre okay, weil ich glaube, dass wir eine gute Summe noch dafür mitnehmen können. Und ja, gerade haben wir schon darüber geredet, dass die Möglichkeiten, dass genug Backups da sind, um das qualitativ sehr gut aufzufangen.
Ja.
Und dann holen wir noch einen Stürmer. Oder brauchen wir den nicht? Weil Andreas Albers reicht.
Ich fürchte, wir brauchen einen als Berufsskeptiker, wie ich vorhin schon gesagt habe, obwohl ich...
Du hast es gesagt, ich bin Berufsskeptiker, und da hast du nur positive Sachen gesagt.
Ja, das stimmt, ja. Ich muss auch ein bisschen das... mir meine Therapeutin gesagt, ich muss ein bisschen positiver denken insgesamt. Also Alleen aus dem Fanladen. Und... sollen wir kurz Pause machen? Ansonsten, ich versuche das hier zu überbrücken und das so ein bisschen inhaltlich zu unterfüttern. Also, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass da noch so ein knaller Mittelstürmer kommt. Meine Befürchtung oder Annahme ist auf jeden Fall, dass das nicht geschehen wird, weil wir jetzt mit Maurides und Albers quasi 2 Spieler für die Position haben, die da auch relativ gleichdimensional funktionieren und das eigentlich auch der Spielertyp ist, den wir suchen. Da jetzt noch einen dritten zu holen, wäre auf jeden Fall, da ist der Anspruch an den Transfer auf jeden Fall relativ hoch, weil der Spieler, der müsste funktionieren, der muss hier irgendwie eigentlich 34 Mal auflaufen und auch mindestens zweistellig oder gut zweistellig treffen. Mindestens zweistellig ist auch nicht schlecht. Also der muss halt auch treffen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir in der Lage sind, so einen zu verpflichten. Ich glaube, dass es auch dann für Bornemann ein großes Risiko wäre, jetzt noch einen für die Position zu holen. Weil, wie gesagt, das muss ein Volltreffer sein. Und da soll er mich gerne überraschen, wer das sein soll. Ich bin mir da im Moment nicht so sicher.
Und da kommen wir wieder dazu, wie das in der Kaderplanung ist. Ne? Ich meine, du verlierst Lukas Daschner, ein Spieler, der sich vorne reingeworfen hat, auch körperlich tatsächlich im Kopfballspiel gar nicht so schlecht war, aber der einfach diesen Typus Wandspieler einfach nicht verkörpert und das einfach nicht nach besten seinen Möglichkeiten das irgendwie versucht hat, aber da Defizite hatte. Und dann der ist weg und du holst einen neuen Spieler, Igor Matanovic ist auch weg, und du holst einen neuen Spieler, der halt so ein klassischer Wandspieler ist mit Andreas Albers. Und der Spielertyp Lukas Daschner, der technisch versierte, der kombinationssichere Spieler, der fehlt ja noch jetzt in der Zentrale. Ob das Sinani sein kann, weiß ich nicht. Ob es dann jetzt war es ja mit, ist es ja mit Hartl probiert worden, weil du das eben auch machen kannst, weil du dann Hauke Wahl dann hinten reinschiebst, dass du Hartl nach vorne ziehst. Das funktioniert dann vielleicht auch. Ich persönlich finde aber immer noch, dass dieser Spielertypus, den Daschner verkörpert, dass der vielleicht auch fehlt, ne? Und das vielleicht dann auch so Spielsituationen ist abhängig, dass vielleicht auch so ein Spieler dem Team dann gut tut in solchen Momenten, der eben ja so eine Zwischenrolle einnimmt. Das sind natürlich aber, das ist dann der höchste Anspruch an Spieler selber und wahrscheinlich dann entsprechend auch die teuersten Spieler, die eben sowohl körperlich was mitbringen, als auch dir ja, im besten Fall ein paar Tore garantieren können. Kann ja niemand, aber die dann auch technisch so versiert sind, dass sie damit reinkommen. Ich glaube, da ist es nicht unbedingt verwunderlich, dass so ein Spieler noch nicht da ist, weil du entweder musst du selber im Kader dir solche Spieler ziehen als Zweitligist oder du wartest halt darauf, bis die Bundesliga-Saison losgeht und da hochtalentierte Spieler merken, okay, ich habe hier keinen Platz in diesem Bundesliga-Kader und sich dann umschauen, was kann ich denn machen, kann ich vielleicht in die zweite Liga gehen und dann vielleicht über eine Leihe oder vielleicht einen fixen Transfer dann irgendwie was machen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so noch so der Spielertyp, der fehlt jetzt im Kader, also der fehlt auch diese Saison und da will ich jetzt gar nicht entscheiden, was passt eigentlich besser zu dem System, ein Wandspieler oder jemand, der kombinationsstark ist. Im Idealfall hast du beides, der wird dann Robert Lewandowski heißen wahrscheinlich so ungefähr, aber das fehlt auf jeden Fall und da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, weil so für gewisse Spielsituationen hast du Albers und Maurides, die passen da super rein, aber du hast für diese klassische Spielsituation, was auch ja was vielleicht in Kaiserslautern auch geholfen hätte, wenn du da auf der Position einen agileren Spieler hast, der eben aber auch eine gewisse Körperlichkeit mit reinbringt und nicht sofort beim ersten, also sofort da wie so ein Flummi abprallt von den Innenverteidigern. Das hat dann vielleicht, weiß ich nicht, so ein bisschen gefehlt und würde dem Kader allgemein noch ganz gut tun. Aber so einen Spieler musst du halt auch erstmal holen. Und den musst du halt auch davon überzeugen, weil die Spieler wollen natürlich auch nur dahin, wo sie irgendwie dann mehr oder weniger so eine kleine Garantie riechen, dass sie auch spielen können. Ja. Und wenn es dann auf einmal heißt, du bist zwar talentiert, aber wir brauchen dich jetzt heute gar nicht, weil wir wollen irgendwie mit dem Wandspieler spielen, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so überzeugend für die Spieler selbst.
Ja, absolut. Ist auf jeden Fall auch ein Punkt für dich. Genau, da war ich zu eindimensional unterwegs. Ich hätte gedacht, es muss noch der klassische Neuner kommen. Brecher, Bohnenstangen, Stürmer, was auch immer, der da vorne anspielbar ist. Aber wahrscheinlich ist es genau das, was du sagst, der Stürmer, der uns fehlt. Der Spielende, weil Marcel Hartl da vorne reinzustellen, dürfte auf Dauer nicht die Antwort sein, weil er einfach in der Zentrale dann zu sehr fehlen würde im Mittelfeld. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Plan sein wird. Also, vielleicht kommt auch noch jemand für die Mitte vorne.
Ja, wer weiß. Also, ich bin da total gespannt und mal schauen.
Mal schauen. Damit sind wir beim vierten und damit auch letzten Neuzugang. Der da heißt Philipp Treu. Sven, was sagt das Sonderheft über seine bisherigen Stationen?
Das geht ganz schnell. Es fängt schlimm an in Kaiserslautern, wird noch schlimmer in Leipzig bei RB und dann in Freiburg ist er dann der Spieler geworden, den der FC St. Pauli gerne und hoffentlich gut geholt hat.
Und von der Position her sehen wir ihn hauptsächlich auf der linken Verteidigerposition.
Es sieht so ein bisschen aus, also in der Vorbereitung hat er ja die letzten Spiele auch als Startspieler, als Linksverteidiger gespielt. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich der optimale Weg ist, mit einem Rechtsfuß auf der Linksverteidigerposition zu spielen. Wir spielen ja auch schon mit mit inversen offensiven Außen. Das ist nicht optimal. Ich glaube, er kann das gut spielen. Also ich habe in der Vorbereitung das Spiel gegen Hapoel hier gesehen. Da fand ich das durchaus absolut solide. Ich würde es aber cooler finden. Also ich finde es immer besser, wenn man auf den Außenverteidigerpositionen einfach tatsächlich jeweils auch einen Links- oder Rechtsfuß hat, der passt.
Gut, dann müssen wir Saliakas ja verkaufen. Ich möchte mich für alle Herzinfarkte entschuldigen. Ich
wollte gerade sagen, Tim guckt auch schon gerade ganz, ganz sauer.
Aber ist doch ein Rechtsfuß, der auf rechts spielt.
Ja, aber wir wollen ja Troy.
So, jetzt verstehe ich das. Ja, ich meine, also gerade wenn du sagst, wir haben einen Wandspieler vorne drin und das ist der Plan, Andreas Albers kopfballstark, Mauridis kopfballstark, dann wäre es ja, also willst du mit Philipp Troy dann, wenn der Linksverteidiger spielt oder linker Schienenspieler spielt, nur Flanken aus dem Halbraum schlagen mit rechts? Kann er Flanken mit links? Weiß ich jetzt gar nicht, habe in der Vorbereitung gar nicht genau geschaut, ob er auch mit links solide Flanken hinbekommt. Das ist dann auch so ein bisschen die Frage. Oder dann ist nur, also jetzt gegen Kaiserslautern hast du da mit Ritzka jemanden gehabt, der kann auf jeden Fall solide Flanken schlagen. Mit Zajakas ist das nochmal ein anderes Level. Aber das ist so ein bisschen die Frage. Ich finde diese Entwicklung, die dieser Linksverteidigerposition annimmt, angenommen hat oder allgemein die Außenverteidigerposition, das finde ich total spannend. Und ich würde mal die These wagen, es war zum Start der Vorbereitung anders geplant, dass der FC St. Pauli eben nicht mit den jetzigen vier Außenverteidigern in die Saison geht. Also dass Günther da von unten hochschiebt sozusagen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das so geplant war, dieser Schritt. Aber den hat er ja wohl relativ gut gemacht. Ich habe extra nochmal geschaut, Philipp Treu wurde auch nicht vom Verein und auch verbal von Fabian Hützeler, der war ja tags drauf, dann in der Medienrunde nach der Verpflichtung, da wurde er verbal nicht als Rechtsverteidiger angekündigt. So, ne? Also die haben diesen Plan, diese Idee, dass er vielleicht auch auf der linken Seite spielen kann, den gab es wahrscheinlich schon vorher. Hat das ja bei Freiburg 2, hat er ja auch ab und an da gespielt, hat übrigens auch offensiver Außen gespielt da. Aber das würde mich mal total interessieren, ob das tatsächlich so war, dass sie Philipp Treu verpflichtet haben und gesagt haben, wir ziehen Günther hoch und haben Treu und Ritzka und Zajakas und damit sind wir besetzt, fertig aus, Mickey Maus. Oder ob das während der Vorbereitung so eine Art Dynamik angenommen hat und ob man vielleicht sich noch umgeschaut hat, vielleicht ja auch immer noch umschaut, kann ja auch immer noch sein, und dann aber irgendwann entschieden hat, okay, das ist schon ein Level, das so gut ist und wir sehen da so eine Entwicklung, die positiv ist, wir lassen das so, wie es ist. Das ist so die These, die ich mal wage, dass man da anders in die Vorbereitung reingegangen ist, als man rausgekommen ist.
Ich finde, das macht im Moment ja auch den Eindruck, und das ist ja auch total wünschenswert, dass es so läuft, dass du vor allem auf der rechten Seite noch jemand aus dem Nachwuchs hochziehst, mit dem hier niemand gerechnet hat, also ich zumindest nicht. Du vielleicht schon.
Nee, ich auch nicht. Also, okay, alles und da klar. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das, also deswegen kommt die These, ob das im Verein so geplant war. Ich meine, klar, die sind natürlich viel näher dran und so und haben das mit Sicherheit, ist sowas dann auch immer in diesen Schattenkaderplanung drin, dass man so Spieler aus der U23 hochzieht und schaut, wie weit, und dann machst du es halt zum Start der Vorbereitung, sagst du vielleicht, ja, wir gucken mal, wie das funktioniert mit dem, gucken mal, ob der dieses Level kriegt, wie schnell er das adaptieren kann und so, und dann hat das so diese Dynamik angenommen, dass man dann irgendwann gedacht hat, ja, okay, wir brauchen Linksverteidiger, den wir im Auge hatten, der ist uns sowieso zu teuer, oder dass wir dann finanzielles Wagnis und wir machen es vielleicht anders und ziehen Treu dann tatsächlich nicht als Backup, sondern als Stammverteidiger nach links auf die linke Seite, was ja jetzt gegen Kaiserslautern ja auch nicht war, aber das kann ja auch so diese Dynamik angenommen haben, und das könnte ich mir gut vorstellen, und das, wie du sagst, ist ja an sich total positiv, dass man während der Vorbereitung merkt, da entwickelt sich das so positiv, dass man da nichts mehr machen muss.
Total. Und anscheinend ist der Kicker auf jeden Fall extrem überrascht, weil Günther hier nicht im Kader des FC St. Pauli aufgeführt ist, wie ich gerade sehe.
Schau an.
Guck mal, die haben ihn überhaupt nicht auf dem Zettel
gehabt. Ist er denn auf dem Mannschaftsfoto mit drauf?
Oh, da wird es jetzt aber kompliziert. Ja, ist er. Ist er.
Genau. War er auch im Kader.
So. Ja, genau, war im Kader.
Und hat da wohl auch, ja, hat ja auch in den Testspielen echt gute Leistung gezeigt, ne? Also vor allem, also sehr, ein sehr dynamischer Spieler, auch technisch gar nicht so schlecht, klingt jetzt total abwertend, meine ich überhaupt nicht, sondern also echt überraschend, hat echt überrascht, und vor allem mit einer gewissen Körperlichkeit und so hat er echt überzeugt. Also das war so einer, ich war jetzt in der Vorbereitung auch zwei, dreimal beim Training, der da so, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, so ja, das Der ist auffallend. Also der fällt auf jeden Fall auf und der hat wahrscheinlich diese Chance, diese klassische Chance, diese klassischen Füllspieler während Vorbereitungsstart, weil Nationalspieler noch auf Reisen sind und der länger Pause und so. Vielleicht ist das so dieser eine Spieler, der so als leuchtendes Beispiel ist für so U23-Spieler, wo man sagen kann, der hat diese Chance einfach krass genutzt für
sich. Ja, schön wäre es auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz zurück zu Treu.
Achso, das war ja der. Ne?
Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das immer irgendwie gut finde, wenn die Außenverteidiger tatsächlich auch mit dem richtigen Fuß auf der richtigen Seite spielen, damit sie halt die Linie marschieren können, Flanken reinbringen können. Vielleicht haben wir uns ja aber auch wieder einen anderen Plan ausgedacht für die linke Verteidigerposition. Die wurde ja letzte Saison von Paccarada schon komplett anders interpretiert, der immer wieder in die Mitte gezogen ist. Und ich finde auch im ersten Spiel in Kaiserslautern hat man schon gesehen, dass Ritzka auch merkwürdige Sachen gemacht hat, der teilweise ja in so eine Halbstürmerposition reingelaufen ist, um dann Bälle mit dem Kopf abzulegen und so. Passt ja auch gar nicht schlecht, mit seiner Kopfballstärke ist das vielleicht eine hübsche Idee. Aber genau, vielleicht ist das dann auch irgendwie ein Schlüssel dazu zu sagen, okay, wir brauchen da nicht unbedingt einen Linksfuß, sondern wir erfinden den Fußball eh neu, weil wir die Saison aufsteigen. Aber da komme ich später noch zu.
Genau, also die Schienenspieler, die rücken ja in die Halbräume rein. Da würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, das passt zu einem Philipp Treu wesentlich besser als zu Manos Sayakas zum Beispiel. Den sehe ich eher so als diesen klassischen Außenbahnflitzer, der die Linie runtergeht und da eben also mit richtig Tempo da lang geht. Und bei Philipp Treu technisch sehr stark, auch im Kombinationsspiel sehr stark. Der passt in diese Halbräume ziemlich gut rein. Das ist übrigens auch das, was Fabi Hürzeler gesagt hat über ihn, ne? Dass er gerade da die Stärken sieht von ihm, gerade diese Halbräume, wie er die bespielen kann und so. Ne? Das heißt, ich glaube, über Philipp Treu haben wir uns in der letzten Sendung schon unterhalten und da hatte ich, oder war es vielleicht jemand anders, vielleicht adaptiere ich jetzt auch einfach irgendwas. Ich finde es auf jeden Fall immer spannend und gut, wenn Spieler verpflichtet werden, so kurz nach Saisonende, wo dann klar ist, oder noch während die Saison läuft, wenn es dann um nichts mehr geht, wo dann klar ist, das ist ein Transfer, den haben die lange vorbereitet. Das ist niemand, der mal eben, oh, wir brauchen noch einen Linksverteidiger, gucken wir mal, wer auf dem Markt ist, sondern den haben sie wahrscheinlich lange gescoutet und dann lange vorbereitet, viele Gespräche geführt und. Und das sind dann übrigens ja auch meist sage ich, das ist auch wieder eine steile These wahrscheinlich, aber häufig die Spieler, die dann auch funktionieren und die dann auch relativ gut mit reinpassen. Bei Treu ist das so gewesen, dass es ja ein relativ früher Transfer gewesen ist. Letzte Saison sind das Manos Sayakas und Conor Metcalf gewesen, die vor Start sozusagen, Conor Metcalf war ja schon im Februar oder März war das klar, Sayakas, ja, war das ja eigentlich zu der Zeit auch schon klar, da wurde es nur später verkündet so. Und das ist immer ein Merkmal dafür, dass da richtig der Verein die Möglichkeit hatte, so, ich verwende jetzt ein Wort, was Mike überhaupt nicht mal, proaktiv so einen Transfer auch einzutüten, ne? Also richtig was vorzubereiten und dann ist da ja auch meist viel dahinter, besser als diese Transfers. Ich weiß noch, Rick van Drongelen damals, als der zum HSV gegangen ist, da hatte ich irgendwie in der Vorbereitung, haben sich zwei Innenverteidiger beim HSV verletzt und dann haben die Rick van Drongelen von, ich glaube, Sparta Rotterdam damals verpflichtet und dann hat da irgendwie, ich glaube, Jens Todt war damals Sportdirektor beim HSV und er hat gesagt, den scouten wir, beobachten wir schon seit Jahren. So, und das ist so der Klassiker. Und ich meine, er hat drei Tage vorher im Testspiel hat der HSV gegen Sparta Rotterdam gespielt und Torschütze war ein gewisser Rick van Drongelen. Und da merkst du halt sofort, ja, klar, den beobachtet ihr schon seit Jahren.
Aus unserer Sicht war es ein Volltreffer.
Ja, genau. Aus unserer Sicht war es sowieso ein Volltreffer. Aber deswegen finde ich so Transfers, die frühzeitig eingetütet werden, finde ich immer am spannendsten. Und da ja, habe ich manchmal den Eindruck, der steckt dann auch am meisten dahinter. Also am meisten die Idee, was man mit diesen Spielern auch machen möchte und wie man die in Systeme integriert und so. Ganz schöner Monolog hier. Sorry.
Ja, nee, macht nichts. Wir sind aber mit den Neuverpflichtungen so weit durch. Und jetzt müssen wir zu etwas überleiten, was wir in dieser Sendung noch nie gemacht haben. Und ich mache jetzt mal das so, wie die VDS-NDS-Kollegen immer machen. Ding-Dong, Werbung. Habe ich nicht geübt, klingt auch ziemlich scheiße, aber wir freuen uns total, dass uns die Kehrwieder Kreativbrauerei auch diese Saison erhalten bleibt als Partner und die uns auch hier jetzt wieder mit Bier beliefert haben. Wir haben für die nächsten drei Sendungen drei verschiedene Biere bekommen und ich fange mal heute, nehmen wir mal das Coconut Grove Juicy Pale Ale herbei und das mache ich deswegen, weil die Sportler unter euch... Und wir sind uns sicher, ihr alle seid großartige Sportler. das natürlich als isotonisches Getränk auch nutzen können. Es ist mit 0,4% nahezu alkoholfrei. Die Experten unter euch wissen natürlich, dass auch alkoholfreie Biere seltenst wirklich alkoholfrei sind. Das hat mit dem Brauereiprozess zu tun, den Johnny viel besser erklären könnte als ich. Aber das könntet ihr euch natürlich, wenn ihr möchtet, neben vielen anderen Bieren auch noch bestellen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Wir haben einen Gutscheincode für euch. Wir müssten eigentlich das Instagram-Game viel geiler bespielen, jetzt wo wir auch noch Gutscheincodes haben. Das geht total durch die Decke.
Grüße gehen raus an Annette Dittgen an dieser Stelle.
Auf jeden Fall. Und alles, was ihr machen müsst, ist Folgendes. Ihr geht in den Kervida-Shop, packt euch den Warenkorb so voll, wie ihr möchtet und gebt dann als Gutscheincode ein Millanton10. Groß- und Kleinschreibung ist egal, die 10 bitte als Zahl geschrieben. Und jetzt kommt das Allerbeste, es gilt auf alles außer Tiernahrung. Nein, Quatsch, auf alles außer Pfand. Und dementsprechend bestellt er gerne. Da wird auch jetzt, der Code geht im kompletten August und wir werden da auch entsprechend einen Werbebanner im Blog haben, wo dieser Gutscheincode auch nochmal erzählt wird. Wer sich das jetzt also nicht merken kann, bis er zu Hause ist, weil, also ich erkläre ihn noch kurz, ne? Der Millanton wird 10 Jahre alt, vielleicht könnt ihr das jetzt besser merken. Ja, das gebt ihr ein und dann wird eure Bestellung automatisch um 10% günstiger.
Alter, und wenn der Millanton erstmal 70 wird und dann der wieder noch dabei ist, ne? Dann kriegen die 70%
in Kevin. Und wenn wir 100 sind, Digga, dann. Ja, Ding-Dong-Werbung Ende. So, damit könnten wir uns beschäftigen mit der zweiten Liga nach dem ersten Spieltag.
Ehrlich gesagt muss ich pissen gehen.
Ding Dong.
Piep. Flasche.
Ja, okay, also ihr habt das sehr charmant anmoderiert bekommen. Und jetzt muss ich, weißt du, es gibt bei den Podcast-Veröffentlichungen gibt es Explicit Language, muss ich jetzt anhaken. Und damit können Jugendliche das nicht mehr hören.
Ja, dann können wir ja gleich noch ein paar weitere Wörter raushauen.
Ja, wir machen jetzt Pause. Bis gleich.
Bis gleich, du Doofmann.
Da sind wir wieder, Freunde, des guten Geschmacks.
Und der flotten Tanzmusik, ja. Wenn wir das durchhalten, sind wir mit 90 Minuten ganz gut durch.
Ja, nee, ich gebe mir Mühe.
Okay,
120 müssen wir schon machen.
Alles gut. Dann lass uns doch mit einem locker, leicht, fröhlich beschwingten Thema in die zweite Hälfte starten.
Rot oder schwarz meinst du? Rayon de Vaplu.
Du hast heute einen Artikel veröffentlicht, einen Kommentar veröffentlicht zu der neuen Sponsoring. Ja, grammatikalisch ist das ganz schön schlecht.
Ja, bau den Satz mal zu Ende jetzt.
Neuen Sponsoring-Maßnahme, die der FC St. Pauli vor einigen Tagen veröffentlicht hat. Nämlich, wir haben jetzt die Spielbank Hamburg als neuen Partner. Das an sich könnte man vielleicht kritisieren, vielleicht auch nicht. Glücksspiel darf man natürlich immer gerne auch kritisieren, insbesondere weil das für viele Menschen, die da suchtkrank sind, natürlich wirklich Existenzen zerstören kann. Der Kritikpunkt im Kommentar setzt aber woanders an. Magst du das einmal ausführen?
Ja, es ist vor allem ein kommunikatives Problem. Also unabhängig davon, von dem, was du gerade ausgeführt hast, ist es natürlich ein Problem. Der FC St. Pauli hat auch recht medienwirksam darauf verwiesen, dass die Partnerschaft mit einem Sportwettenanbieter, mit bwin, endet vor 2 Monaten und jetzt letzte Woche dann die Partnerschaft mit der Spielbank Hamburg angekündigt. Das ist, man muss dazu sagen, zwischen einem Sportwettanbieter, der auch so Online-Casino und wo man wirklich ja ziemlich leicht und ohne große Schranken viel Geld auch verlieren kann, ist vielleicht oder muss, da gibt es schon noch einen Unterschied zur Spielbank Hamburg. Das merkt man auch daran, wie der Verein das ankündigt, diese Partnerschaft angekündigt hat und worauf da verwiesen wird, dass man da für dieses Thema auch schon sensibilisiert ist. Zu kritisieren oder kritisieren kann man das natürlich trotzdem und das wurde auch zahlreich getan. Das Problem, was der FC St. Pauli sich damit so ein wenig geschaffen hat, ohne jetzt zu wissen, wie da die internen Abläufe waren, wann da welche Deals geschlossen wurden, wer wie was wusste und. Das hat wahrscheinlich noch zig Ebenen und so richtig wird man nie darauf kommen oder wahrscheinlich nie so erfahren, wie das eigentlich alles abgelaufen ist. Aber man muss es schon so ganz klar sagen, es ist kommunikativ mehr als unglücklich gelaufen, wenn man vor 2 Monaten groß ankündigt, auch in Zukunft auf Sportwettanbieter zu verzichten, was, das muss man auch klar sagen, was zu begrüßen ist, was eine sehr mutige Entscheidung ist, weil es eben auch um viel Geld geht, auf das man da in diesem Moment verzichtet und aber dann 2 Monate später dann also einen neuen Partner aus dem Bereich, wenn man das weiterfasst, aus dem Bereich Glücksspiel vorstellt bei sich, das ist dem FC St. Pauli dann doch durchaus auf die Füße gefallen. Also da gab es jetzt von fast allen Seiten schon deutliche Worte dazu, deutliche Widerworte, dass das nicht, nicht ganz glücklich gelaufen ist. Und das haben wir auch, oder das habe ich auch in einem Kommentar jetzt, der heute am Dienstag veröffentlicht wurde, auch kundgetan. Haben viele andere auch gemacht in Kommentar oder Nicht-Kommentar. Form das kritisiert und darauf hingewiesen, dass das eben vor allem auch kommunikativ nicht optimal gelaufen ist für den FC St. Pauli. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
Genau, wir haben auch einige Nachfragen, Kommentare dazu bekommen, unter anderem auch, wie man denn zum Beispiel das Casino von der Handballabteilung sieht, wo ja Charity-mäßig und nur mit Spielgeld gespielt wird, was wir auch immer sehr gerne hier bewerben. Boah, ja, habe ich geantwortet, das ist natürlich, das Leben an sich ist kompliziert und voller Widersprüche und es ist selten schwarz und weiß und wir machen zum Beispiel hier auch Werbung für eine Brauerei. Auch da gibt es natürlich ein großes Suchtproblem im Punkt Alkohol. Ich denke, solche Widersprüche wird man immer haben, die kann man auch niemals ganz auflösen. Beim Casino konkret ist für mich einfach der Punkt Charity und Spielgeld ausschlaggebend, dass das natürlich jemanden trotzdem triggern kann. Unbenommen, aber die ganz reine Lehre wird man wahrscheinlich in solchen Bereichen nie hinkriegen. Und ich denke auch, ein Online-Casino, wo Menschen völlig allein vor ihrem Rechner sitzen und sehr, sehr schnell völlig oder fast völlig kontrolllos viel Geld verlieren, ist was anderes als eine Spielbank. Trotzdem ist beides aus der gleichen Branche und man kann, zumindest wenn man sich vorher hinstellt und sagt, haha, da machen wir jetzt gar nichts mehr, aus Überzeugung heraus, dann kann man schon mal die Kommunikation ansprechen und das Ganze kritisieren. Damit zurück zum Sportlichen und zum ersten Spieltag der zweiten Liga, der am Wochenende stattgefunden hat. Und wir haben einen Tabellenführer, mit dem hätten vielleicht nicht alle zwingend gerechnet.
Die Spielvereinigung führt.
Du hast das Kräuter weggelassen.
Ja, ich bin begeistert. Das Kräuter weggelassen. Ich wurde erzogen von einem gewissen Mike Krügemeier, dass Kräuter weggelassen werden kann. Die Spielvereinigung führt, hat 5-0 gegen den SC Paderborn gewonnen, was an sich ja schon nach einer, also was eine deutliche Niederlage ist, die auch ja durchaus vom Spielverlauf her und von den Spielanteilen durchaus berechtigt ist. Dazu, zu der Wahrheit sozusagen, gehört aber auch, dass der SC Paderborn, ich glaube, über 80 Minuten in Unterzahl gespielt hat, weil Bisa Musliu, der ja letztes Jahr durchaus auch beim FC St. Pauli mal als Gerücht war, jetzt wo wir hier im Podcast ja Gerüchte auch kundtun können, der ist früh vom Platz geflogen für den SC Paderborn und hat...
Zurecht.
Zurecht, ja, genau, zurecht. Der Gegenspieler musste auch ausgewechselt werden, weil er da doch der Knöchel sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, das Sprunggelenk. Ist aber nicht so schlimm, habe ich heute schon gelesen, also leichte Entwarnung gab es da schon. Aber genau, deswegen hat die Spielvereinigung Fürth mit 5-0 gewonnen gegen den SC Paderborn und steht jetzt erstmal an der Spitze und entsprechend steht Max Kruse ganz unten.
Das wollte ich gerade fragen, Sven. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du gesagt hast, Max Kruse auf gar keinen Fall zurück?
Habe ich gesagt, wollte ich auch gerade sagen. Paderborn so mit zwei Leuten in Unterzahl fast über das ganze Spiel. Die rote Karte plus Max Kruse, der aber, glaube ich, zur Halbzeit auch ausgewechselt wurde. Aber ja, nee, wäre ein Experiment, was ich mir hier im Millantor überhaupt nicht gewünscht hätte.
Sehr gut, haben wir das abgehakt. Wer von euch beiden hat denn das Eröffnungsspiel gesehen in voller Länge und mag mal sagen, wie Fußball ohne Defensivarbeit so aussieht?
Also ich habe mir ungefähr 45 Minuten in Auszügen davon angeguckt, mit einem Auge. Und ich fand, man sah nach wenigen Minuten schon, dass das auf jeden Fall auf ein torreiches Spiel hinausläuft. Weil, du hast es schon gesagt, Defensive auf beiden Seiten überhaupt nicht vorhanden war. Sehr schade, dass Schalke den Matchplan am Ende nicht noch umgestellt hat, als sie auch in Unterzahl waren. Da hätte man das Ding mit Sicherheit auch irgendwie über die Zeit schaukeln können. Aber am Ende hätte unser freundlicher Nachbar hier mit Sicherheit auch 7-8 Tore machen können. Das war schon unterhaltsam, was Schalke da hinten angeboten hat, fand ich.
Vogelwild ist ein Begriff, der da auch passt.
Ja, aber Schalke war ja sogar in Unterzahl, sind die noch zu ihren Chancen gekommen. Also das ist dann auch schon wieder bemerkenswert, wie das dann, ja, finde ich durchaus bemerkenswert, wie das dann da abgelaufen ist. Also was, ja, was da an Defensivarbeit oder ich sag mal so, wie der Matchplan, die Spieltaktik dann aussah, dass beide da tatsächlich bewusst oder unbewusst aus vollen Rohren gefeuert haben. Also es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Da war ja tatsächlich alles, was man sich vorstellt oder wünscht in einem Spiel, war drin. Platzverweis, 8 Tore,
Elfmeter
gab es natürlich auch.
Aberkannte Tore,
mehrere aberkannte Tore, ja, genau. Nachspieltore in der Nachspielzeit, also ja, war schon gute Unterhaltung. Ich muss dazu sagen, gute Unterhaltung heißt nicht Werbung für Zweitligafußball, weil defensive Stabilität ist auch in der zweiten Liga ein hohes Gut und entscheidet dann doch viel eher über Aufstieg oder Nichtaufstieg als offensive Torgefährlichkeit. Grüße nach Bielefeld an dieser Stelle.
Offensive gewinnt Spiele, Defensive die Meisterschaft.
So sieht's aus.
Ist immer noch so, ne? Gilt bis heute?
Hoffentlich, ja. Weil dann haben wir vielleicht ganz gute Karten.
Das denke ich nämlich auch. Ich glaube, wenn wir da im Volkspark angetreten wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Auf jeden Fall ist es gut, dass es so gelaufen ist, finde ich, damit erstmal eine ordentliche Fallhöhe wieder aufgebaut wird, wie in den letzten Jahren auch. Das sind auf jeden Fall Pläne, die gar nicht umgeschmissen werden müssen.
Ja, also ich durfte mir das Spiel aus dem Gästeblock heraus anschauen und auch die Kommentare im Nachgang, also natürlich steigen die auf. Man hat das deutlich gesehen, die ganze Stimmung im Stadion und alles, was danach auf Social Media kommuniziert wurde, da besteht kein Zweifel dran. Freut mich natürlich insbesondere für Tim Walter. Haben wir noch andere Spiele, über die wir sprechen wollen? Wie habt ihr mitbekommen, dass Elversberg schon wie der sichere Sieger aussah in Hannover?
Ja, und auch am Ende ja durchaus noch hätte gewinnen können, ne? Also das ist so, fand ich schon bemerkenswert, dass die dann ihren Stiefel, der sie ja durchaus durch die Drittligasaison getragen hat, diese offensive Power, die sie dann entfachen, dass sie das dann auch jetzt einfach ja da nahtlos dran anknüpfen. Da muss man ja fast schon sagen, da ist Hannover ja auch ein gern genommener Gegner für sowas, die dann ja doch sehr hohe Ansprüche haben und dann ja wahrscheinlich denken, Heimspiel gegen Elversberg, wer ist eigentlich Elversberg so ungefähr, und dann ja, da dann doch ziemlich schnell auch zurücklagen und sich einmal schütteln mussten. Ich glaube, Marcel Heizenberg war dann, als sie sich schüttelten, war schon raus, weil er irgendwie zur Halbzeit wegen Trainingsrückstand, glaube ich, ausgewechselt wurde. Ja. Finde ich spannend. Hannover ist, glaube ich, auch auf jeden Fall eines der spannendsten Teams der ganzen Liga, und zwar nicht aus Qualitätsgründen, sondern einfach, weil das so, also es ist Wahnsinn, was da los ist. Also ich frage mich immer, wie das seit Jahren so, wie das in Hannover sich entwickelt. Ich fand das sehr spannend. Die haben ja mit Derek Köhn haben sie ja einen fantastischen Linksverteidiger in der letzten Saison gehabt. Dann haben sie sich von Wien Wiesbaden den Brooklyn Eze haben sie verpflichtet, auch Linksverteidiger, der in der letzten Saison richtig, richtig stark war in Wiesbaden. Und dann haben sie sich ja noch Marcel Halstenberg geholt. Ich meine, der war mal Nationalspieler auf genau dieser Position und ja auch beim FC St. Pauli nicht unbekannt. Und dann sind sie dann tatsächlich mit 3 Linksverteidigern auch in der Startelf gewesen. Und die haben dann aber mit einer Fünferkette gespielt. Köhn dann linker Schienenspieler. Brooklyn Eze hat dann linker Innenverteidiger spielt und Marcel Heizenberg zentraler Innenverteidiger. So war es zumindest dann aufgestellt. Ganz genau habe ich das in der Konferenz nicht verfolgt, aber so war es bei Bundesliga.de, war das aufgestellt und da kann man sich eigentlich immer ganz gut drauf verlassen, wie die spielen und das finde ich schon spannend. Also da die Kombination von so drei so starken Linksverteidigern, das finde ich schon sehr spannend.
Marcel Heizenberg, also so ein bisschen wie Andreas Brehme in seinen letzten Jahren, der dann auch auf die Libero-Position gezogen wurde. Mich würde noch interessieren, hat der Stadionsprecher oder die Stadionsprecherin das auch bei der Auswechslung irgendwie so kundgetan, ausgewechselt wegen Trainingsrückstand? Oder woher weißt du das?
Nein, das habe ich im Nachhinein habe ich das gelesen. So, das wurde auch relativ offen kommuniziert. Also, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe das irgendwo, habe ich das gelesen, weil in der Sportschau habe ich das danach auch noch gesehen, dass der war auch beim Interview und so.
Das ja, aber es ist ja deswegen allein schon, erschließt sich das ja, weil ja die Bundesliga zwei Wochen später anfängt und wahrscheinlich deswegen auch das Vorbereitungsprogramm später startet.
Also er ist ja auch erst letzte Woche nach Hannover gewechselt. Ja.
Also durchaus möglich. Aber ich würde bezweifeln, dass das so durchgesagt wurde.
Ja, Hannover auf jeden Fall der Prototyp eines zusammengekauften Star-Ensembles. Die machen uns auf jeden Fall diese Saison wieder große Freude.
Der Trisoldi da vorne, das ist ein spannender Spieler. Ich glaube 18 Jahre oder 19 Jahre alt, der hat einen ganz schönen Sprung gemacht jetzt über den Sommer, würde ich mal behaupten, so aus der Ferne. Also der ist gut.
Wobei ich überrascht war, dass der letztes Jahr auch schon, ich weiß nicht, 13 oder 14 Zweitligaspiele hatte. Also da hat er bei mir keinen Eindruck hinterlassen, hat aber auch kein Tor gemacht. Und jetzt dürfte natürlich noch A-Jugend spielen, aber würde er wahrscheinlich nicht allzu häufig.
Ansonsten Hertha mit dem erwarteten Fehlstart. Mike?
Ja, denke ich schon. Also ich habe da nicht viel mehr erwartet.
Kriegen die Kurve? Oder wir kommen natürlich nachher noch dazu.
Ja, zu den finalen Tipps kommen wir noch.
Aber ja.
Also ich finde eine Mannschaft, in der drei Dardais spielen, finde ich per se schon ganz cool. Wenn sie dann auch noch von Papa Dardai trainiert werden, dürfte es so mindestens mal im deutschen Profifußball noch nicht gegeben haben, glaube ich, ohne es jetzt nachgeschaut zu haben. Ja, aber das wird hart. Also ich bin gespannt. Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf den HSV gucken, Auftakt gegen Schalke zu Hause, zweites Heimspiel gegen Hertha zu Hause, das ist schon sehr dankbar.
Oh, ist das dankbar,
also ja. Wenn sie die beiden irgendwie um den 10., 11. Spieltag bekommen hätten, wäre das, glaube ich, gegen beide deutlich schwieriger, als es jetzt sein wird. Gut, aber bekommen sie in der Rückrunde ja auch nochmal. Und dann.
Wann haben wir die? Irgendwie 7. und 9. Spieltag oder so? Oder ja, 6. und 8.
Ja,
oder so?
Ja, genau. Also schon undankbar, ja. Auf der anderen Seite habe ich vorher auch gesagt, in Kaiserslautern zu starten, super undankbar. Gegen Düsseldorf das Heimspiel sehen wir auch selten wirklich brillant aus. Wenn wir da tatsächlich 6 Punkte holen sollten, wäre das auch ein richtig starkes Ausrufungszeichen. Aber gut, das werden wir noch sehen. Nürnberg, klassischer Fehlstart, 2-0 in Rostock verloren. Noch nicht mal unverdient, glaube ich.
Oh, ich glaube, die hatten aber irgendwie ein XG von über 3, oder? Und der Torwart von Rostock war auf jeden Fall ein Elf des Tages beim Kicker.
Ah, ja, stimmt.
Ich glaube, die hatten schon eher Pech. Ja, Nürnberg auch so ein klassischer Vergurkerverein. Ne? Also das wird sich auch nicht ändern. Da sind schon mal zwei sichere Bänke da im Niemandsland der Liga, Hannover und Nürnberg.
Genau, der Norden, der kein Norden ist mit Hannover und der Süden, der kein Süden ist. Ja, genau.
Braunschweig lange in Unterzahl oder zweite Halbzeit, glaube ich zumindest, relativ großen Teil der zweiten Halbzeit in Unterzahl und fängt sich dann in der Nachspielzeit gegen Kiel das 0-1. Das war schon ein bisschen ärgerlich für die. Kein Mitleid?
Nee, allerdings nicht. Ich verkürze mich mal übers Wochenende in Braunschweig. Mein lieber Scholli, da hatten die gerade so Testspiel gegen Sevilla oder so. War das, ich weiß nicht, gegen irgendjemand hatten die ein Testspiel, da waren noch so ein paar Braunschweiger, die man wahrscheinlich nicht gendern muss, nachts in der Stadt unterwegs. Mein Gott, ist das unterirdisch. Ich hatte immer so ein bisschen Herz dafür, weil ich familiäre Bezüge nach Braunschweig habe. Aber meine Güte, das ist schon alles gut, wie es hier ist und schlecht, wie es da ist.
Damit leiten wir über zu unserer Saisonprognose. Ich werde das aus Zeitgründen, habe ich mir schon vorher, oh nein, jetzt habe ich meinen Kugelschreiber zerbrochen. Oh, ihr seid Zeuge eines Dramas von meinem inzwischen nicht mehr existenten Arbeitgeber. Naja. Wo war ich? Ach ja, Saisonprognose. Wir werden nur drei Sachen tippen, um das zeitlich ein bisschen abzukürzen. Vor allem, damit wir das dann, wenn wir es auflösen am Saisonende, nicht wieder in eine episch lange Auflösung bringen müssen. Nämlich die Top 3, die Flop 3 und wer schießt am meisten Tore für den FC St. Pauli. Es haben auch alle anderen ihre Tipps abgegeben, sodass wir die stellvertretend dann hier vorlesen können. Dementsprechend würde ich sagen, wir beginnen mal mit den anderen und dann kommen wir selbst. Ne? Machen wir das so?
Das gebietet die Höflichkeit.
Ja. Müssen wir das, ich habe ja auch in der Saisonprognose mitgemacht.
Das
muss ich da jetzt nachschauen?
Nein, okay. Seitdem ist ja auch viel passiert.
Ja.
Die Saisonprognose war ja vor dem ersten Spieltag. Ja.
So ehrlich solltest du eigentlich sein.
Das ja, aber ich weiß nicht, kann ich das noch irgendwo nachschauen jetzt?
Nee. Nee, ich müsste dir Zugang zu meinem MS Forms Account geben.
Werbung.
Oh, ding dong. Und das werde ich nicht tun. Und dann müsstest du die Excel-Tabelle mit 600
Werbung,
Zeilen
Werbung,
müsstest durchscrollen und deinen Namen finden. Das lassen wir. Aber an der Stelle nochmal vielen Dank für alle, die da mitgemacht haben. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist die Auswertung wahrscheinlich schon online. Es ist ganz fantastisch, was dieses Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal sagen darf, da bereitstellt.
Melanton, oder was?
Ding dong, Microsoft, ding dong. Ja. Also, wir fangen an mit den drei Vereinen, die die ersten drei Plätze belegen. Debbie sagt, das werden der FC Schalke 04 und der FC St. Pauli sein. Auf Platz 3, das hat sie explizit angegeben, wird die Hertha landen, die aber dann die Relegation verliert.
Oh. Verkackt, könnte man auch sagen.
Verkackt. Sebastian schließt sich dem an in umgekehrter Reihenfolge. Er sagt St. Pauli und Schalke. Ich weiß aber nicht, ob das auch zwingend in Reihenfolge getippt ist. Aber auch er hat einen Tipp auf Rang 3, wo er auch sagt, dass diese AG die Relegation verliert. Und das ist dementsprechend der HSV. Justus, Schalke führt HSV. Keine genauere Spezifikation des Platzes.
Ja, Grüße dran an Justus. Ich würde mal die These wagen, dass er am Freitag noch nicht führt, da oben hingesetzt hätte, oder?
Das können wir jetzt leider nicht nachfragen.
Nein, können wir nicht nachfragen. Ob der weiß, dass Paderborn so lange in Unterzahl war?
Wird mit Sicherheit nicht.
Ja, schönen Gruß in den Urlaub. Johnny hat getippt, Schalke führt.
Na, guck mal, Johnny ja noch bei
ey, Leute.
Aber Johnny kann jetzt auch nicht heute auf die Tabelle geguckt haben, weil da
Schalke ganz unten. Hat er das vielleicht nach Justus in unserem Channel gepostet und hat sich das bei Justus abgeschaut?
Ja, aber dann ist er immerhin auf Paderborn ganz alleine gekommen.
Oh, ist er ganz alleine. Okay, dann hat er sich das vielleicht, das ist natürlich gut, ne? Dann, das ist ja eher dann ein Argument dafür, dass er nicht auf die Tabelle geschaut hat. Wenn er führt und Paderborn da, also 1 und 18 da jetzt reintippt.
Vielleicht war er am Sonntag da im Stadion und hat sich das...
Vielleicht hätte er auch lose gezogen. Ja. So hört sich's für mich ein bisschen an.
Haben wir alle? Habe ich jemanden vergessen? Nee, das ist, habe ich gesagt, die 5, die 4, ne? 4 sind das, ja, sehr gut. Und damit ist es an uns. Wer möchte denn seine drei Top-Teams mal als erstes nennen?
Ich.
Sven.
Nicht, dass das heißt, ich würde mich hier am Experten orientieren. Also an dir, Mike.
Ich mache eher als Letzter.
Also ich bin mir relativ sicher, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich dieses Jahr komplett richtig liege. Ich glaube, auf den ersten drei Plätzen landen der Karlsruher Sportclub, die eine extrem starke Achse haben, super Innenverteidigung. Dann haben sie Gondorf im Mittelfeld und ich habe es mir aufgeschrieben, davor natürlich genau Stindl. Und wer spielt im Angriff? Tim, hilf mir gerade. Die haben auch einen guten Stürmer.
Schleusener.
Ja, extrem gute Achse. Ja. Gewachsenes Team, Stadion fertig, kein Druck. Ich glaube, die landen auf jeden Fall. Die landen oben. Dann wird sich Schalke fangen, glaube ich. Und wir machen es dieses Jahr. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Endlich mal.
Hast du dir eine Bierlieferung von Jörn Kreuzer für diesen Tipp zusichern lassen?
Wir sind noch in Verhandlungen.
Tim.
Der schreibt mir übrigens dann immer so Nachrichten, hat er dann am Samstag, hat KSC auch gespielt, da hat er mir dann so irgendwie mit seinem, manchmal hört man ja, hat man ja immer, wenn man Nachrichten liest dann von jemandem, da hat man ja dieses, den Akzent von den Leuten hat man im Ohr, auch wenn das dann in Hochdeutsch sozusagen runtergeschrieben ist.
Naja, also da, Jörn schickt auch oft genug Sprachnachrichten.
Ja, genau. Ich musste jetzt mal nachgucken, was er geschrieben hat, aber er hat irgendwie zu Gondorf und irgendwie Mittelfeldachse hat er irgendwann, ist geil, hat er geschrieben, so, ne? Also da bin ich, habe ich einen leichten Bias, und also der KSC hat gegen Osnabrück, hat er richtig gut gespielt, also klar, auch zwei Gegentore gefangen, aber offensiv ist das schon richtig, richtig stark, also der Tipp ist auf jeden Fall sehr gut, den, da habe ich auch drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du KSC gesagt hast, nehme ich was anderes. Schalke 04 machen, glaube ich, alle, das ist auch ein bisschen langweilig, aber es ist einfach, muss man so sagen, aus meiner Sicht auch die stärkste Truppe der Liga. Ich setze auch auf den FC St. Pauli, und jetzt muss ich mir, damit du mir den KSC weggenommen hast, muss ich mir kurz was anderes überlegen. Ich könnte mir gut vorstellen, ja, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Die überlegt, ob sowas, so eine Truppe wie Magdeburg oder Kiel, ob die vielleicht irgendwie da schon jetzt durchstarten. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Weißt du was? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage auch der KSC. Der KSC aber auf Platz 3. Da muss aber wirklich auch viel glatt gehen, weil die haben dann auch diese Tiefe im Kader nicht, beziehungsweise die Breite in dem Kader nicht, ne? Also, dass da, wenn da jemand wegbricht, dann ist da auch ein Loch drin, so, ne? Aber wenn das da durchläuft, also wenn da alle fit bleiben, alle zentralen Spieler fit bleiben, dann ist das auch schon, da haben die eine richtig gute Truppe beisammen.
Zum Schluss der Experte.
Also, Schalke. Hab ich seit Freitag habe ich Ohrwurm mit.
Sag mal, was ist der beste Fangesang da?
Ja, also sie haben natürlich auch gesungen, ihr seid nur ein Hurensohnverein. Das war natürlich auch schon ganz schön Schalke. ja, nee, lassen wir. Das ist ein spezieller Gästeblock so an sich. Dann glaube ich, dass Fortuna Düsseldorf dieses Jahr dran ist.
Oh, nee. Nein.
Mike war so höflich, nein, unsere Tipps nicht zu kommentieren.
Nein.
Und nein, der FC St. Pauli wird in die Relegation.
Oh, nee,
so
Mike.
Echt.
Was soll das denn jetzt? Das als letzter Tipp hier.
Wir tippen ja gleich noch die Absteiger. Was meinst du, was da passiert? Schauen wir mal, wie es ausgeht. Dann ja,
Düsseldorf hat ganz schön geblutet im Sommer. Ne? Kovnacki ist weg, der Klara ist weg, der aus der Innenverteidigung. Der
Ruben Hennings.
Ruben Hennings. Der Linksverteidiger da? Kabovnik oder so? Der ist ja, war ja auch nur Leihspieler. Der ist ja bei Hertha im Gespräch jetzt, glaube ich. Also, boah, Fortuna.
Ich würde mich einfach für Daniel Thun freuen.
Okay.
Okay. Absteiger. Debbie fängt an. Gut, dass du Magdeburg nicht gesagt hast, weil die hat sie dabei beim Abstieg. Außerdem Elversberg und Rostock. Da frage ich mich natürlich, ist das Antipathie getrieben?
Wegen Elversberg jetzt?
Ja.
Sebastian ist Elversberg.
Sebastian will Niedersachsen brennen sehen. Neben Elversberg sagt er Braunschweig und Hannover.
Beide auf Elversberg getippt?
Beide auf Elversberg getippt. Wohlgemerkt, erst heute abgegeben, also schon wissend, dass die in Hannover gar nicht so schlecht waren. Justus definitiv vom Hass getrieben. Lautern, Rostock und Wien-Wiesbaden. Johnny, Rostock, Lautern und Wien-Wiesbaden. Der hat doch abgeschrieben.
Ja, sag ich doch. Das ist ja das Ding.
Mann, Johnny. Zweite Herren, was für ein Verein?
Tustiste.
Nun gut. Ja.
Tustiste, nee, hier, wie hieß der Verein, von dem du vorhin erzählt hast?
Ah, nee, das muss ich in die Lage schreiben. Das kriege ich nicht zusammen. Muss ich, also, nee, kriege ich nicht. Müsste ich mein Handy wieder aus dem Flugmodus nehmen. Freut euch drauf, es gibt den längsten Vereinsnamen der Welt. So, ich habe anfangen mit Absteigern.
Bitte.
Ich bin schlecht vorbereitet, aber ich glaube, es wird nicht Elversberg erwischen. Sondern ich glaube an Braunschweig. Ich glaube an Wien-Wiesbaden. Und ich glaube an. Der dritte ist schwierig dieses Jahr. Irgendjemand, der gar nicht damit rechnet. Komm, Hertha.
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 Geil, ja. Geiler Tipp. Ja, komm. Geil. Meinst du, also, aber dann führ das mal ein bisschen aus. Wie kommst du drauf? Also, was passiert da mit den Dardais und so? Was, Da musst du doch mal, da muss doch irgendwas kommen.
Also, Dadaismus.
Ja, Dadaismus.
Nein, es also wird natürlich, weil wir hier über solche Dinge ja sonst nicht sprechen, es wird natürlich damit zusammenhängen, dass die drei zusammen irgendwie sich gegenseitig den Freund oder die Freundin ausspannen.
Und das ist auch was, was man schneiden muss am Ende, wenn ich so genau drüber nachdenke.
Was denn? Also, nee, komm, immerhin spielen die nicht in Kaiserslautern. Da gibt es noch ganz andere familiäre Konzerte. Eieieiei.
Läuft schon?
Oh, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Wie schade ist das denn? Ja, nee, also, ich glaube, dieses ganze finanzielle Konstrukt bei Hertha ist so wackelig. Wer weiß, wen die jetzt alles noch verkaufen müssen. Und ich meine, auch, kannst du dir nicht ausgedenken, solche Geschichten, aber wie mit Schwolo, da wird der wochenlang wie Sauerbier angeboten, weil du einfach weißt, scheiße, das Gehalt kann ich mir nicht leisten. Und dann sagt er irgendwann, hey, gibt immer noch kein Angebot. Was denn mit mir? Jetzt kann ich hier mal trainieren. Nee, ja, komm, lösen wir Vertrag auf. Ja, ist okay. Gib mir Abfindung. Ja, hier, bitte. Okay, ich unterschreibe bei Union. Das, eine Stunde später, wie geil ist das denn?
Absoluter Wahnsinn, wirklich.
Also ein Traum.
Ach, ja.
Ist vielleicht charakterlich nicht das allergeilste Zeichen, aber den mittleren Finger durchgestreckt Richtung Ex-Verein zu zeigen, kann man besser nicht machen.
Also weil Hertha scheiße ist, ist schon wieder geil, aber irgendwie ist das auch echt kein, das, boah. Gut, Profifußball, ne? Vielleicht auch.
Auch John Verhoek, ne? Ich meine, ähnliches Spiel mit Rostock. Ewig lange gebraucht, bis der Vertrag aufgelöst wurde und zack, 3 Stunden später in Osnabrück unterschrieben. Das finde ich cool.
Ja gut, aber bei Rostock muss man ja sagen, da hat sich der wie heißt er denn, der Marien, der
Marien,
der Vorstandsvorsitzende, ist das Vorstandsvorsitzender, Präsident?
Ja, Präsident, glaube ich.
Der hat sich relativ klar dazu geäußert und hat er auch erzählt, dass es da durchaus schon das Gespräch gab, dass John Verhoek eben nicht dieser Nummer 1 Stürmer war, der gern werden wird, der er gern wäre, so ungefähr. Und dass das da dann doch schon ein bisschen klarer kommuniziert war, so, ne? Also da, klar, dann so dieses Vertrag auflösen und dann irgendwo neu unterschreiben, klar, den Move gibt's dann trotzdem. Aber da war die Kommunikation auf jeden Fall, also der hat das relativ deutlich dargestellt, wie das abgelaufen ist.
Das war auch nicht clever, ne? Ich meine, er hat doch die allergeringste Ablöseforderung hat er damit doch verbrannt. Er hat das im Vorfeld hat er schon gesagt.
Ja, aber das ist ihm ja egal für eine Ablöseforderung.
Nein, Marien.
Ach so, ja. Nee, im Vorfeld. Nee, also ich habe das nur im Nachhinein gelesen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob er das vorher
schon. Ich meine, dass das im Vorfeld schon. Ah, okay. Ist auch egal. Was interessiert uns
dieser Verein? Ist auf jeden Fall nicht so, dass du damit einen Spieler richtig gut, richtig gute Klamotten im Schaufenster anziehst.
Geld ist bei Hansa egal. Da geht's um Ehre, beim HSV geht's um Liebe. Geld ist alles egal.
So, aber um das abzuschließen, also Hertha, mein Tipp, weil ich einfach glaube, dass da irgendwie noch irgendwas komplett über Kopf geht. Und wenn die nachher sportlich Zehnter werden und dann Lizenzentzug kriegen, habe ich trotzdem recht, weil Absteiger ist Absteiger.
So. Ist das so? Ja, okay.
Dann, ey, das muss meine Regeln. Mein Podcast, meine Regeln. Also, was habe ich gesagt? Habe ich schon vergessen. Ich habe gesagt Braunschweig.
Wien-Wiesbaden.
Wien-Wiesbaden habe ich gesagt. Und eben Hertha. Gut. Ich muss mir das ja aufschreiben, sonst scheiße, muss ich eh nochmal anhören. Okay, dann Tim.
Ich jetzt?
Ja, andersrum als eben.
Also ich sage, der erste FC Kaiserslautern hat eine sehr schwere Saison vor sich, hält aber die Klasse. Ich baue jetzt die Spannung richtig auf.
Die nachfolgenden Sendungen überziehen sich. Spielen Sie um 20
Nein, ich lege es gleich raus. Der erste FC Nürnberg hat eine ganz schwere Saison vor sich. Ich glaube, das ist also mit Christian Fjell da auf der Trainerposition, das ist eine gute Idee. Haben aber mit Quatuor Dua da ihren besten Stürmer verloren. Lino,
glaube ich.
Den haben sie ja auch verloren. Und dann ist der Handwerker, ist ja, glaube ich, auch gewechselt. Oh, jetzt muss ich.
Ja, und der Linksverteidiger auch.
Ja, das ist ja Handwerker. Genau, also das ist schon ja, das ist, kann schon schwierig sein. Und da ist ja dann immer so dieses Problem, das Anspruchsdenken und das, was dann tatsächlich reinkommt, auch an Punkten und so, wann man das wahrnimmt, wie ernst die Situation ist. Ich glaube, also deswegen Nürnberg, das ist, glaube ich, die haben eine ganz schwere Saison vor sich. Ich glaube, der VfL Osnabrück hat auch eine sehr schwere Saison vor sich. Ich glaube, die schaffen das auch nicht. Und auch wenn da vielleicht ein bisschen mehr Substanz drin ist, auch von der Spielweise her, als beim letzten Besuch in der zweiten Liga, glaube ich auch, dass der SVW in Wiesbaden das nicht schafft.
Ja.
Was habe ich jetzt gesagt? Wiesbaden, Nürnberg und Osnabrück.
Osnabrück hätte ich auch aufzählen können statt Hertha, aber ich wollte ins Risiko gehen.
Ja, ist okay. Ich gehe mit Nürnberg auch ein bisschen ins Risiko. Nee, mit Nürnberg gehe ich nicht ins Risiko. Nee, muss ich ehrlich sagen. Mit Hertha gehst du auch nicht ins Risiko.
Aber es würde mir für James Lawrence und Mats Müller-Deli immens leid tun. Na gut. Sven.
Ich finde es relativ einfach diese Saison. Ich glaube,
ja, du bist ja auch so schön sicher, ne? Du weißt, bist ja ganz sicher.
Das erste Mal. Sag mal. Ich bin ja kein großer Tipper eigentlich. Ich liege auch immer komplett falsch, aber ich hab so ein ganz komisches. So einen ganz komischen Mondeinfluss gehabt.
Hast du so ein Marty McFly-Buch?
Nein, ich finde, das ist wirklich diese Saison. Sind für mich die Aufsteiger die absoluten Abstiegskandidaten. Also Osnabrück, leider, finde ich ein bisschen schade. Ich mag die ja irgendwie, auch wenn sie hier in der Kurve immer gerne gedisst wurden.
Ist das ein Nordduell eigentlich?
Es ist auf jeden Fall immer ein schönes Auswärtsspiel. Ich fahre da sehr, sehr gerne hin. Irgendwie mag ich das. Ich hatte da auch nette Kollegen, die ich gerne zum Aufstieg, zu diesem fantastischen Aufstieg gratuliert habe. So würde ich auch gerne mal aufsteigen. Also Osnabrück hat irgendwie, kriegt immer zwei Herzchen von mir. Aber die werden es nicht schaffen. Ich glaube, da reicht die Substanz nicht.
Erstmal Küsse verteilen und dann mit der flachen Hand einfach.
Ja, genau. Wien-Wiesbaden braucht wirklich kein Mensch. Wirklich nur, weil da einer irgendwie Wasserfilter verkauft und irgendwie genug Wellblech über hatte. Und dann spielt die den Kautzinski-Ball. Die werden es auch nicht schaffen. Zu Recht.
Schönen Gruß an Gunnar. Der kennt dich nicht. Das ist nicht persönlich gemeint.
Ich war auch noch nie da. Ich glaube, wir fahren mit dem Sonderzug dieses Jahr hin. Ne? Das ist das letzte Auswärtsspiel.
Letztes Auswärtsspiel, genau.
Wenn alles klappt, fahren wir wieder mit dem Sonderzug hin. Ist auch gut. Fehlt mir noch der Ground. Wird man danach auch hoffentlich nicht mehr machen.
Und zack, zack, zack.
Bams. Scheiß Elversberg. Ich glaube, Elversberg schafft es auch nicht, weil ist so.
Die Elf, meinst du? Die Elf schafft
ja,
es nicht.
Ja, die, das ist, naja, die haben schon, keine Ahnung, die haben schon in der Rückrunde irgendwie nicht mehr gut performt letzte Saison. Die bauen jetzt ihr Stadion absurd um für Kapazitäten, die sie niemals brauchen werden. Die halt auch die Infrastrukturen, die der Ort nicht hat, werden nicht. Wir werden ein Jahr komplette Überforderungen haben, leider in der zweiten Liga. Eigentlich ja wahrscheinlich ein sympathischer Verein, keine Ahnung. Ich habe da überhaupt keine Beziehungen hin. Die schaffen es auch nicht.
Aber ich meine, das war bei Magdeburg auch ähnlich in der Vorsaison. Die sind ja auch so nach vorne geprescht und dann am Ende hatten sie auch so ein paar Probleme. Ganz ähnlich wie Elversberg. Also ich sehe das auch nicht so. Die haben auch tatsächlich, gut, Nick Woldemade, der ist ja zurück zu Werder Bremen gegangen. Der kommt ja vielleicht zurück nach Elversberg. Aber sonst weiß ich gar nicht, haben die Großspieler abgegeben vor der Saison oder
irgendwie ist das an mir vorbeigegangen.
Ja, genau. Zugeben. Nein, ich finde das bei Elversberg bemerkenswert, weil die ja auch zum Großteil oder zumindest signifikant viele Spieler sind ja auch noch die Spieler, die aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen sind, mit denen sie jetzt in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und jetzt gegen Hannover hat man gesehen, ja, okay, die können auch in der zweiten Liga mithalten und so ein Team wie Hannover, warum haben wir die eigentlich nicht runtergetippt, auch bespielen oder da sogar besser sein in Hannover. Also Elversberg, did auf jeden Fall disagree, Sven. Da kannst du
ja,
die würde ich viel höher einschätzen.
Wollen wir mal schauen. Spannend finde ich auf jeden Fall, dass sie das tatsächlich infrastrukturell ja eigentlich gar nicht bereit sind für Zweitliga-Fußball. Wir spielen da, glaube ich, im November. Wie man irgendwie hört, ne? Genau, die müssen ihr Stadion eh ausbauen, müssen vergrößern und waren aber schon im Laufe der letzten Saison immer am Rande, was so die infrastrukturellen Voraussetzungen angeht. Ne? Du hast keinen Bahnhof, die Busse können nirgendwo parken. Das wird schon sehr, sehr interessant, was da passieren soll, wenn wir da anreisen oder auch andere Vereine. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, wir gucken uns das eine Saison an und dann werden wir sehen.
Aber dann werden wir das aus der ersten Liga weiter beobachten. So rum.
Ich finde auf jeden Fall super, super großartig, wie die DFL einen Mittelfinger Richtung Rostock geschickt hat, weil so wie dir, wen Wiesbaden noch fehlt, fehlen wahrscheinlich nahezu allen regelmäßig auswärts fahrenden Zweitliga-Fans die SV Elversberg. Und Rostock wird diesen Ground zumindest mit Hansa ja nicht machen können, weil am Wochenende ist erster Spieltag und Elversberg spielt gegen Rostock in Saarbrücken. Das heißt, die ganzen armen Rostocker müssen sich jetzt noch Elversberg gegen Hannover angucken im Rückspiel oder so. Wenn sie die Liga denn komplettieren wollen. Damit sind wir schon bei der letzten Frage, die da lautet, wer erzielt die meisten Tore in der zweiten Liga für den FC St. Pauli in dieser Saison? Und wie jedes Jahr gilt auch hier wieder, man kann natürlich einen Spieler des aktuellen Kaders nennen, es bleibt aber auch die Wahl Mr. X, wenn es denn der noch zu verpflichtende Wunderstürmer ist, den Sven ja quasi schon angekündigt hat. So, ich beginne mit den dreien, die nicht da sind. Vier waren es. Ich wundere mich, was hier auf meinem Zettel alles steht, genau. Debbie hat es sich relativ einfach gemacht und verspricht einfach den neuen Wunderstürmer Mr. X. Sebastian geht, wie auch Johnny, auf Elias Saad. Wahrscheinlich hat Johnny einfach, ist er in der Zeile verrutscht und hat nicht bei Justus abgeschrieben, sondern bei Sebastian. Weil Justus tippt Jackson Irvine. Tim, wer macht die meisten Tore für St. Pauli in der Liga?
Es ist total schwer, weil man überlegt ja so, okay, Mr. X, kommt noch ein Stürmer. Ich habe die letzten Jahre, glaube ich, immer auf auf Igor Matanovic letztes Jahr gesetzt.
Ja. Wir erinnern uns alle.
Ja, genau. Die Jahre davor habe ich gerne auf Mr. X gesetzt und habe dann aber, bin damit auch immer baden gegangen, weil Mr. X dann nicht mehr kam oder irgendwie so. Und wenn der FC St. Pauli das tatsächlich mit Marcel Hartl als falsche 9 durchzieht und er ist der Elfmeterschütze beim FC St. Pauli, dann würde ich auf Marcel Hartl setzen.
Ja, scheiße.
Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Elias Saad einfach, der ist so Bombe, der Typ. Der ist so gut geworden in der Vorbereitung. Und ich meine, der hat ja jetzt schon auch gezeigt, dass der richtig krass torgefährlich auch ist. Also ich glaube, da gibt es auch ohne einen 15 bis 20 Tore Stürmer, der ja noch gefordert wird von vielen Seiten, gibt es auf jeden Fall zwei Spieler im Kader, die für 10 Tore gut sind. Und Marcel Hartl ist einer davon und Elias Saad der zweite davon. Und ich gehe mit Marcel Hartl.
Ach, nimm mal Saad.
Ich hätte nie im Leben hätte ich gedacht, dass das mal über meine Lippen kommt, weil Marcel Hartl eigentlich so torungefährlich war über Jahre. Aber nee, jetzt ist es soweit. Marcel Hartl wird der beste Torschütze des FC St. Pauli und zweistellig treffen.
Du stimmst zu, entnehme ich deinen empörten Äußerungen.
Ja, naja, was heißt, ja, Tim hat mir auf jeden Fall den Wind aus den Segeln genommen, die ich dachte, exklusiv gehisst zu haben hier. Elias Saad, oh, da würde ich sowieso nochmal drüber reden. Ist das nicht überschätzt? Okay, jetzt mache ich die. Ich sage erstmal, ich hätte jetzt auch auf Marcel Hartl getippt, weil der wird unser Elfmeterschütze sein. Wir kriegen mindestens 5 Elfmeter, die der eiskalt verwandeln wird, wie wir schon gesehen haben am Wochenende. Dann kommt er natürlich auf 12 Tore insgesamt und das reicht, weil wir die Tore auch gut verteilen, weil Saad dann vielleicht auch 10 macht. Aber ja, gut, da gehe ich mal mit dir d'accord.
Wir gehen mit dir. D'accord.
The Short. Ich glaube, wir holen noch jemanden. Und derjenige.
Der dann aber nicht trifft und deswegen ist Marcel Hartl.
Und deswegen sage ich Jakob Medic. Nein. Nee, ich glaube, wir werden noch jemanden holen. Und der oder diejenige natürlich nicht. Derjenige wird auf jeden Fall zweistellig treffen in dem ihm dann noch verbleibenden 32 Ligaspielen.
Oh, so schnell jetzt über das Pokalwochenende, oder?
Ja. Wenn schon, denn schon. Na, danach ist ja, also gut, selbst wenn es dann nicht ist, dann ist noch ein oder noch zwei Spiele, bevor die Transferphase schließt.
Ja, aber weißt du, dann kommt ein Spieler, sagen wir mal so, Mr. X kommt aus der ersten Liga oder so, genau das, was ich vorhin beschrieben hatte, da ist ein Spieler, der dann auf einmal sieht, übers Pokalwochenende und über den Erstligaspieltag, den ersten, okay, ich spiele irgendwie nicht, dann dauert das noch 2 Wochen, bis so ein Transfer eingetütet ist, dann ist es Ende August, dann ist schon 5. Spieltag, dann sind es nur 29 Spiele, dann wechselt er zum FC St. Pauli, dann braucht er noch eine Woche, dann braucht er vielleicht noch eine Woche, weil dann verletzt er sich, also dann sind es am Ende dann vielleicht doch nur 25 Spiele, das reicht dann nur für 24 Treffer.
You're telling the story of Guido Burgstaller, aber trotzdem, diesmal haut er sich einfach nicht den Magen kaputt und zack, ist er Rekordtorschütze.
Ja, okay, kann funktionieren, also ist natürlich auch, habe ich auch gern mal gemacht, aber ich glaube, das wird schwer gegen die Lunge Hartl.
Ich werde nie vergessen, wie er in Sandhausen frei vorm fast leeren Tor den einfach nicht reingemacht hat, was uns immer noch den Aufstieg damals gekostet hat.
Deswegen habe ich ja gesagt, ich hätte nie gedacht, dass mir bei der Frage, wer erzielt die meisten, der Name Marcel Hartl über die Lippen kommt. Aber der hat ja auch zum Ende in der Rückrunde der letzten Saison, hat er ja auch einfach echt getroffen und auch echt, bringt sich auch viel mehr in die Abschlusssituation und so. Also er hat da viel mehr Zug zum Tor entwickelt und ist auch viel, also ist echt, echt gut im Abschluss geworden und so. Und ja, klar, da geht auch immer noch viel daneben. Aber der hat halt auch, also der hat auch einfach diesen Zug zum Tor, da hat sich im letzten Jahr schon ganz schön was entwickelt und ja, da Lea Paccarada nicht mehr da ist, der dann die Flanken auf Jackson Irvine bringt, ist halt Marcel Hartl vorhanden.
Also eher würde ich noch auf Alpha Lane tippen.
Ja, der sitzt ja auf der Bank.
Ab Wochenende nicht mehr.
Ja, der wird wahrscheinlich eingewechselt für Marcel Hartl, nachdem er 3 Tore gemacht hat.
Das, also niemals.
So, wollten wir jetzt noch über Elias Hart sprechen? Oder wolltest du ihn
überschätzt vielleicht.
Nein, mir ist nur aufgefallen, dass er ungefähr zum 4. Mal in dieser Sendung extremst positiv hervorgehoben wurde. Hatte auch in Kaiserslautern einige gute Aktionen. Hatte auch zum Ende der Rückrunde einige gute Aktionen.
Hat eine fantastische Vorbereitung gespielt, muss man auch sagen.
Das ist okay. Da habe ich nichts von gesehen.
Also ich war ja in großen Kneten.
Tatsächlich.
Beim Testspiel gegen Oldenburg.
Ja. Stefan Remmler.
Ja, da. Trio. Hm. Also ich kann mich da nur Tims Ausführungen anschließen. Ich glaube, also das kleine Fragezeichen, was ich da machen möchte, und ich glaube, das hast du in dem VDS-NDS-Gespräch in der Millerton Meets-Reihe mit Yannick ausgeführt. Das ist das erste Jahr komplett Profifußball im Herrenbereich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das verletzungsfrei körperlich so durchzieht. Wenn doch, führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei, dass der nächste erste Liga spielt. In welchem Land und für welchen Verein auch immer.
Leute.
Glaube ich echt. Also echt? Bin ich total von überzeugt.
Ja.
Aber ich sehe das noch nicht. Ich glaube noch, da kommt noch mal ein körperlicher Einbruch und sei es im Zweifel eine muskuläre Verletzung. Will ich nicht beschreien. Freue mich, wenn ich falsch liege, aber ich traue da dem Braten noch nicht.
Also ich finde es einfach bemerkenswert, da kommt ein Spieler, der nie im NLZ gewesen ist, der nie so auf diesem Level so professionell trainiert hat und der hat so schnell adaptiert er das und so schnell wird das auch ein Spieler. Ich meine, vor ein paar Monaten ist er immer noch abgeprallt von seinen Gegenspielern. Das macht er jetzt nicht mehr. Der macht jetzt Bewegungen, wo du auch siehst, das sind einstudierte Bewegungen. Das sind genau die Bewegungen, die geplant sind, die er machen soll. Kippt nach innen, also öffnet, also dreht auf nach innen und so. Und da sind einfach Dinge dabei, die echt gut sind und echt bemerkenswert. Und das war auf jeden Fall der mit Abstand auffälligste Spieler in der Vorbereitung. Und jetzt, klar, auch in Kaiserslautern. Und klar, da funktioniert nicht alles. Aber gegen Kaiserslautern ist es auf jeden Fall so gewesen, dass der im Grunde ja auch der Einzige war, der da vorne richtig Alarm gemacht hat und immer mal 2, 3 Leute da beschäftigt hat. Und ja, offensive Außen. Ich meine, letztendlich ist das ganze Spiel des FC St. Pauli ja auch ein bisschen darauf ausgelegt, die offensiven Außen in 1-gegen-1 Duelle zu bekommen. Und ja, ein Spieler, der eine 70%ige Erfolgsquote bei Dribblings hat, den hast du nie, glaube ich. Oder nur ganz selten und wenn, dann spielt er nicht zweite Liga. So, also da, das ist einfach das Risiko, was du gehst. Ne? Aber wenn die diese Duelle auflösen können, wenn sie die gewinnen können, zu sagen wir mal 40-50%, dann ist das gut. Omar Mamouche hat sowas auch nicht gehabt. Der hat auch keine Quote von mehr als 40% gehabt. Der Impact ist trotzdem riesig, den solche Spieler haben. Gerade dieses radikale Element, was der hat, weil der eben nicht im NLZ etwa macht er Sachen, die untypisch sind, die nicht gelernt sind, die nicht beigebracht sind. Oder jetzt fängt er mit Sachen an, die beigebracht sind, aber er hat ganz viele Sachen, die er macht, in seinen ganzen, auch in den Bewegungen, die sind halt anders gelernt, beim Futsal, in der Oberliga, beim woanders kicken und so, und eben nicht diese klassische NLZ-Schule. Und das ist
ein echter Straßenfußballer. Mir ist das im Moment noch zu märchenhaft.
Hast du gemerkt?
Ja, aber ich lege das hier ganz schonungslos offen, was du hier so in dem...
Aber ich meine, genau das sind diese Spielertypen, die momentan total gesucht werden, weil das fehlt. Das fehlt in diesem ganzen Ausbildungskonzept, fehlen diese radikalen Elemente. Deswegen hat auch ein Spieler wie Rodrigo Salazar total gut funktioniert, weil der halt komplett radikal Fußball gespielt hat. Der hat Dinge gemacht, wo du dir eigentlich die Haare raus und denkst, was machst du da für einen Schrott so, ne? Läufst einmal diagonal über den Platz mit dem Ball und dann spielst du einen Rückpass oder irgendwie sowas, aber dann sind da auf einmal so krass radikale Dinge dabei, und das ist bei Elias Hart ist das irgendwie auch mit drin, ich kann mir auch vorstellen, dass da noch so ein Tief kommt und dass das körperlich auch schwer ist und dass das auch, ich meine, der ist ja auch noch relativ jung, dass da auch viele Schritte noch zu gehen sind, aber die Qualität, die der jetzt schon hat, nach so kurzer Zeit Profifußball, das finde ich schon enorm.
So jung ist er gar nicht mehr, habe ich gerade im Kicker gesehen. 24 tatsächlich.
Und ist er schon 24 Jahre alt?
Also ist 99 geboren.
Naja.
Habe ich recht, ne?
Ja.
Es wird immer besser. Und von daher ist es dann ja, wenn du recht hast oder wenn ihr recht habt, wenn eure Einschätzung auf jeden Fall stimmt, was ich hoffe, ist es ja ein unfassbar guter Move gewesen von unserer sportlichen Leitung, von der Scouting-Abteilung, den da aus Norderstedt wegzuholen. Das ist halt so, dass ich glaube an solche Märchen eigentlich gar nicht mehr. Aber wenn es wirklich so ist, ist es ja genial, oder?
Ja, ich meine, nicht umsonst gab es damals noch mehr Interesse an ihm als Spieler. Und nicht umsonst haben damit auch viele andere Clubs Erfolg, ne? Also so Clubs wie Heidenheim oder wie Paderborn, die machen das ja regelmäßig, dass sie Spieler aus der Regionalliga holen. Die machen es vielleicht ein bisschen anders, dass sie meist Spieler aus der Regionalliga holen, die so einen Zwischenschritt machen, dass sie eben im NLZ sich nicht direkt oben angedockt haben, sondern einen Zwischenschritt in der Regionalliga machen. Aber der Talentepool in der Regionalliga ist eben enorm groß. Und wenn du da dann, das sind ja meist NLZ-Spieler, die da in der Regionalliga kicken, die das dann vielleicht nicht im ersten Schritt geschafft haben und trotzdem dann, ja, ist ja größtenteils auch professionell. Und wenn du da dann aber einen Spieler hast, der nie im NLZ gewesen ist, der Futsal zwischendurch gespielt hat und gar nicht großes Feld sozusagen gar nicht gekickt hat zeitweise und trotzdem so eine Hinrunde spielt und auch die Rückrunde davor, wie er in Norderstedt gemacht hat, da schrillen ja alle Alarmglocken, ob des Potenzials, was der hat, wenn du den erstmal regelmäßig professionell trainieren kannst. Das ist bei, du spielst doch Fußballmanager, da schrillen doch bei dir auch die Alarmglocken.
Fußballmanager ist ja relativ schlecht bewertet, deswegen bin ich vielleicht auch so skeptisch.
Okay. Ja, wir wären durch. Es tut mir leid, dieses angeregte Gespräch jetzt beenden zu müssen, aber wir hoffen ja, das demnächst noch in einer Live-Sendung fortsetzen zu können. Und dann könnt ihr alle dazukommen und dann wisst ihr auch schon, wo der Weg von Elias Saad hingeht. In diesem Sinne, habt ihr noch berühmte letzte Worte, die ihr unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben wollt?
Ich würde nochmal eine Frage in die Runde starten. Starten wir denn mit 6 Punkten? Wir haben das vorhin noch nicht so ganz final beantwortet.
Ja. Ich, ganz ehrlich, mit Fortuna haben wir noch so eine Rechnung offen. Das werden die das noch im Kopf haben. Da, und wie gesagt, Fortuna muss ich auch, Karbovnik weg, Kovnacki weg, Klara weg, das ist also die 3 Ks ja sozusagen, haha, fällt mir jetzt gerade auf.
3 Ks, immer lustig.
Ja, haha, witzig.
Und gewonnen gegen die 3 Dadais.
Also da ist noch eine Rechnung
offen. Die 3 wird die Schlüsselnummer dieser Saison werden und deswegen werden wir mit 6 Punkten starten.
Weil wir einfach in jedem Spiel 3 Punkte holen?
So sieht's aus. Ne?
Bist du nicht überzeugt?
Nee, also Wasser Fortuna? In den Wein. Ich glaube, dass...
Wasser in den Wein?
Ja, das wird hier... Wir sind auch nach dieser Vorbereitung, nach dieser Rückrunde und nach diesem Auftaktspiel... Also alleine, dass wir alle wirklich ausnahmslos... Ich gucke nochmal auf den Zettel. Ach nee. Justus und Johnny sind abgewichen, aber alle anderen haben St. Pauli auf den ersten 3 Plätzen. Und das ist viel zu viel Euphorie. Da kann dieser Verein gar nicht mit umgehen. Und deswegen glaube ich, werden wir gegen Düsseldorf ein ganz schmutziges 0-0 sehen.
Hatten wir ja vor kurzem erst.
Ja. Wird sich wiederholen. So ähnlich.
Nee, Marcel Hartl regelt das für uns.
Glaube ich auch. Wenn der Regen nachlässt, also wenn hier so ein unbespielbarer Pitch ist irgendwie, dann kann ich mir 0-0 vorstellen. Aber wenn das so ist wie heute Abend, das ist hier spielbarer Rasen für unsere super spielstarke Mannschaft, wo der eine für den anderen kämpft, wo die Zusammenstellung stimmt. Da werden wir auf jeden Fall 3 Punkte holen. Und solange sich da nicht auf den zentralen Positionen Außenverteidiger, zentrales Mittelfeld, irgendwas längerfristig verletzt, sind wir kaum aufzuhalten.
So sei es. Schönes Schlusswort. Damit widme ich dieser Episode allen, die uns an diesem Wochenende in Wacken hören. Viel Spaß.